Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind
Jenny,
Christian
und Elena und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen, in die Welt von Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind, in die Welt von schönen Prinzessinnen und bösen Hexen, von guten Feen, mutigen Abenteurern und verwunschenen Königreichen, in die Welt von Schneewittchen, Dornröschen und Hänsel und Gretel, aber auch in eine unbekannte Welt, in der euch Figuren und Erzählungen begegnen werden, die ihr noch nicht so gut kennt.
Wir unterteilen unsere Folgen in Märchenstunde und Märchenkunde. In der Märchenstunde sprechen wir euch ein Hörspiel ein, in der darauffolgenden Märchenkunde-Folge tauschen wir uns dann darüber aus und diskutieren und analysieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns ein bisschen Märchenzauber im Alltag bewahren sollten.
Und damit beginnen wir mit unserer Folge 115 und ich raste hier mal aus dem Thema Katzenmärchen. Miau! Ela, Christian. Man könnte von mir ja eigentlich denken, dass ich ein Katzenmädchen der ersten Stunde bin. Aber ich muss euch sagen, ich hatte früher gar keine Katzen. Wir hatten früher Kaninchen, sind auch meine Zweitlieblingstierchen.
Fängt auch beides mit K an.
Stimmt. Und mein chinesisches Tierkreiszeichen ist auch Hase.
Oh, ich bin ein Tiger.
Ja, bist du.
Du auch, ne?
Ich ja.
Ja, zur Katzenmama wurde ich eigentlich per Zufall, weil eine Freundin, schöne Grüße an der Stelle nach Augsburg diesmal, ein Bild einer kleinen roten Katze auf WhatsApp geschickt hat und gefragt hat, wer denn ein Zuhause für die Kleine hätte. Ja, und da war es um mich geschehen. Ja, und dann habe ich mich tatsächlich innerhalb von einer Woche dazu entschieden, sie zu adoptieren. Also es war wirklich sehr spontan. Und am Anfang war ich da auch super ehrfürchtig, weil ich dachte, oh je, du hast jetzt da ein Lebewesen, für das du verantwortlich bist. Ich meine, okay, ich hatte schon mal Haustierchen, Wüstenrennmäuse, aber es ist ja schon was anderes, wenn man Mäuschen hat oder dann eine Katze, die wirklich auch alt wird.
Ja, und Mäuschen sind im Käfig, die Katze halt nicht. Also eigentlich ist ja jetzt deine ganze Wohnung ein großer Katzenkäfig, in dem du auch zufällig wohnen darfst, oder?
Das stimmt. Ja, und das habe ich mir schon eigentlich immer gewünscht, auch so ein bisschen.
In einem Käfig zu leben.
Nein, mit einem Tier so natürlich zu leben, in so einer Verbindung. Aber das ging halt früher dann auch einfach nicht. Ja, und am Anfang war das wirklich auch dann wirklich krass, weil ich dachte, dieses kleine Kuschelwesen, das ist jetzt komplett von dir abhängig und hoffentlich bringe ich sie nicht um. Das waren so meine ersten Wochen. Aber im Endeffekt hat sie die Wohnung im Sturm erobert und sie war einfach da und war dann auch wirklich super schnell nicht mehr wegzudenken. Ja, und irgendwann kam dann die Überlegung auf, weil ich ja nun mal arbeiten muss, schade. Und deswegen natürlich nicht immer zu Hause sein kann, auch schade. Die Katze will eigentlich was anderes, aber naja. Habe ich mir dann halt überlegt, ob es nicht Zeit wäre, eine zweite Katze zu adoptieren. Und ich war also mit Ela vor Weihnachten im Tierheim. Und dann haben wir uns die kleine schwarze Katze Aria verliebt mit ihren kurzen Beinchen.
Ja, den Stoppelbeinchen.
Ja, und dann hat sie sich ganz schnell auch in mein Herzchen geschlichen.
Wobei ich muss sagen, ich erinnere mich noch gut, als ich das erste Mal bei dir war, als Aria neu war. Die saß ganz verängstigt hinter dem Sofa und wollte nicht rauskommen. Aber es ist besser geworden im Laufe der Zeit, viel besser.
Ja, Aria war da sehr anders als Sansa. Sansa war gar nicht schüchtern. Die war direkt da und dann war sie da. Aria brauchte wirklich eine Eingewöhnungszeit.
Sansa war eigentlich die Königin von der ersten Minute, ne? Ja. So an.
Ja, das stimmt, ja. Und das war auch nach der ersten Nacht, als Aria da war. Boah, ich weiß noch, ich habe sie 2 Stunden gesucht, ohne Scheiß. Ich habe gedacht, es kann nicht sein, die Wohnung ist begrenzt. Es kann nicht sein, dass diese Katze nirgendwo zu finden ist, weil sie hat sich dann irgendwie, weil sie so eine Angst hatte, hinter die Schublade gequetscht, unter den Fernseher. Und das habe ich nur gesehen, weil die Schublade so einen ganz kleinen Spalt auf war. Und dann saß sie da und dann war, das war auch wieder so dieser Moment, wo ich dachte, oh Gott, ist die Katze jetzt tot? Dann habe ich mit so einem Kochlöffel, habe ich sie so angestupst, weil ich kam ja da nicht dran. Ne?
Ja, ja.
Und sie hat sich einfach null bewegt, weil sie halt so eine Angst hatte und sich dann da so irgendwie totgestellt hat, keine Ahnung. Und sie hat sich null bewegt und ich habe gedacht, oh mein Gott. Und dann habe ich da so reingefasst und dachte mir, okay, sie ist noch warm, sie kann nicht tot sein. Dann habe ich erstmal da die Schublade abgebaut. Naja, aber letztendlich war es dann an Heiligabend, wo das Weihnachtswunder passiert ist. Denn ich hatte sie dann von Sansa einfach separiert zum Eingewöhnen und sie war dann allein in einem Zimmer, hatte da ihre Ruhe und ich habe sie dann immer da gestreichelt. Und dann hast du auch gemerkt, okay, sie taut mehr und mehr auf. Und Sansa saß vor der Tür und das fand sie halt ja gar nicht gut, wenn sie irgendwo nicht reinkam und hat dann da gekratzt und gemauzt und wollte halt rein. Und dann ist Arya zur Tür gerannt und hat auch angefangen total zu mauzen und wollte raus. Und irgendwie habe ich dann gedacht, ja gut, wenn das jetzt so ist, dann Tür auf und dann guckst du mal. Ja, und das hat funktioniert.
So ein Weihnachtswunder, dann. Wirklich.
Genau. Schön. Zack, Bums. Also so viel zu meiner Katzenfamilienplanung.
Und es waren die besten zwei Entscheidungen, die du jemals in deinem Leben getroffen hast.
Das stimmt.
Katzis gehen nämlich immer eigentlich.
Um mal kurz dran anzuschließen, ein paar Facts über Katzen. Ich habe jetzt nicht so allgemeine Sachen genommen, sondern ich dachte eher so Sachen, die man vielleicht nicht weiß. Weil ich meine, was eine Katze ist, das wisst ihr wahrscheinlich alle. Hat vier Beine und mauzt. Ja, die Hauskatze ist das beliebteste Haustier in Deutschland, also noch vor dem Hund. Katzen sind absolute Langschläfer, deswegen fühle ich mich auch so verbunden.
Ich glaube, nicht nur du. Also ich auch. Elena ist da vielleicht die Ausnahme, aber das trifft auf uns beide schon zu, denke ich mal.
Auf jeden Fall. Ich würde auch zwischen 12 und 16 Stunden täglich schlafen, wenn ich es könnte.
Bin ich dabei, kann ich leider nicht mehr so wie früher. Früher war das kein Problem, aber heutzutage schwierig.
Und das bedeutet, dass eine Katze, die jetzt zum Beispiel 9 Jahre alt ist, 6 Jahre ihres Lebens einfach mal verpennt hat.
Auf jeden Fall chillig, ne?
Ja, mega.
Ja, warum so viel Schlaf? Katzen sind von Natur aus Raubtiere und in freier Wildbahn benötigen sie viel Energie für die Jagd. Und da müssen sie sich natürlich zwischendurch auch eine Menge ausruhen. Was ich sehr interessant fand, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ähnlich wie unserem Fingerabdruck haben Katzen ein einzigartiges Nasenmuster.
Aha, okay.
Also keine zwei Katzennasen sind gleich.
Also wenn du eine Verbrecherkatze überführen wollen würdest, müsstest du es mit der Nase machen?
Genau, dann musst du den Nasenabdruck
machen. Die Nasen sind so süß.
Also brauchst du dann eine Nasenabdruckkartei. Katzen können über 100 verschiedene Laute von sich geben.
Das glaube ich sofort, ja.
Ich auch. Ich kenne da ja ein paar. Während Hunde nur etwa 10 verschiedene Laute erzeugen können, sind Katzen äußerst gesprächig. Sie beherrschen mehr als 100 verschiedene Laute, wie gesagt, von Miauen, Knurren, Fauchen bis hin zu Zwitschern.
Und
ja, Arya zwitschert schon manchmal, also die fiebt es immer so. Sie nutzen diese, um mit uns und anderen Katzen zu kommunizieren. Vor allem trainieren sie sich aber Miauen im Umgang mit Menschen an. Das Schnurren einer Katze ist nicht nur beruhigend, sondern auch heilend. Mhm. Studien haben gezeigt, dass das Schnurren von Katzen eine Frequenz zwischen 25 und 150 Hertz hat, was das Knochenwachstum fördert und Entzündungen lindern kann. Also sind sie auch quasi kleine Therapeuten.
Das glaube ich auch sofort, ja.
Also die haben schon echt coole Skills.
Ja, definitiv.
Und was ich auch jedes Mal beeindruckend finde, weil Arya macht das zum Beispiel so, dass die von dem Türrahmen auf meinen Kleiderschrank springt. Wo ich mir mal denke, der Türrahmen ist halt total schmal. Wie kann man sich von da abdrücken? Und dann nochmal, ja sagen wir so 2 Meter auf den 2,60 Meter hohen Kleiderschrank zu springen, ist schon beeindruckend für so ein kleines Tierchen.
Super Cat.
Denn Katzen sind beeindruckende Springer. Sie können das 5-fache ihrer eigenen Körpergröße aus dem Stand springen. Also überleg dir das, mach das mal.
Ja, krass, ne? Das wäre bei uns dann ja also schon auch ein paar Meter.
Das liegt daran, dass ihre Hinterbeine extrem muskulös sind. Ja, Katzen haben auch eine hervorragende Nachtsicht. Sie benötigen nur 1/6 des Lichts, das Menschen benötigen, um im Dunkeln zu sehen. Das macht sie zu fantastischen Nachtjägern, auch wenn sie ihre nächtliche Energie oft dazu nutzen, im Haus herumzutollen. Also auf jeden Fall, wenn ich ins Bett gehe, dann geht's los. Dann geht die Kloppe los.
Das poltert, sehr schön.
Die schnellste aufgezeichnete Hauskatze, eine Abessiner, das sind so bräunliche mit langen Ohren. Ich fand, die sahen sehr aus wie so altägyptische Katzen.
Mhm. So ganz schmale sind das.
Ja, ne? Genau. Cool. Und das ist auch eine der ältesten gezüchteten Katzenrassen.
Katzenrassen ist auch schön.
Katzenrassen, genau. Und die erreichte eine Geschwindigkeit von 48 Stundenkilometer.
Wie schnell kann ein Mensch laufen? Weißt du das zufällig? Nicht so schnell, oder?
Nee, auf keinen Fall, weil das ist...
Das ist ja wie ein Auto, ja. Ne? Okay, nee, das können wir nicht. Nicht mal auf kurze Distanz,
oder? Nee, vielleicht im Leistungssportbereich, ja, ne? Wenn du so ein krasser Sprinter bist oder so. Ich weiß nicht, auf was für Stunden,
Kilometer ich weiß nicht, die kommen, wo da die Rekorde liegen.
Krass, ja.
Aber es ist auf jeden Fall, wenn man sich jetzt im Vergleich vorstellt, ist es auf jeden Fall schneller, als wenn du mit dem Fahrrad fährst, ne?
Ja, das stimmt, ja.
Obwohl Katzen normalerweise keine weiten Strecken laufen, sind sie aber unglaublich schnelle Sprinter. Katzen gehören zu den Zehengängern, was bedeutet, dass sie auf ihren Zehen laufen.
Also Balletttierchen.
Ja, es sieht aber auch wirklich manchmal so aus, weil sie so elegant sind.
Ja, total.
Genau, das gibt ihnen die Beweglichkeit und Schnelligkeit, die sie als Jäger brauchen. Es ist auch der Grund, warum sie so lautlos durch die Wohnung schleichen können.
Und ich finde gerade Sansa, die läuft nicht, die stolziert, die schwebt schon fast. Ne?
Hörst du auch kaum.
Ja.
So ganz, ja.
Und immer dieses leichte, betet mich doch jetzt bitte endlich mal an. Das schwingt immer mit, finde ich.
Ja, muss man auch.
Du weißt das besser als ich.
Natürlich, natürlich. Sonst gibt's Ärger. Eine Katze nutzt ihren Schwanz, um beim Laufen und Springen das Gleichgewicht zu halten. Das ist besonders wichtig, wenn sie sich auf schmalen und hohen Flächen bewegen. Und wenn eine Katze auf deinem Schoß knetet, das ist ja das Süßeste. Mhm. Also, ne, wenn sie so abwechselnd mit den Pfoten Druck ausübt, dann zeigt sie dir damit Zuneigung. Weil dieses Verhalten stammt noch aus der Zeit, als sie ein Kätzchen war und bei ihrer Mutter an den Zitzen drückte, um die Milchproduktion anzuregen. Für Katzen ist das Kneten ein Zeichen von Wohlbefinden und Geborgenheit. Da fühle ich mich immer sehr geehrt.
Ja, nur wenn die dann dabei ihre Krallen auch manchmal ausfahren und dann die...
Das ist dann Akupunktur,
das
ne?
Das ist schon so ein bisschen Aua auch manchmal.
Aber das machen meine auch gerne. Dann strecken die halt ihre Pfote aus und dann... Am ekligsten ist das, wenn du dann die Pfote an die Lippe bekommst und dann sind dann ja die Krallen.
Aua.
Das ist natürlich dann nicht so schön, aber ja, sie meint es halt gut. Sie wissen es ja auch nicht, dass das wehtut.
Nein.
Memme bist halt.
Ja, echt.
Das ist ja eigentlich dein Problem.
Stell dich mal nicht so an.
Auf jeden Fall. Und weil, Christian, du das mir damals nicht geglaubt hattest, wollte ich noch mal erzählen, und zwar die Urwampe.
Die Urwampe.
Das ist das Lieblingswort überhaupt.
Die habe ich, glaube ich, auch, aber das ist ein anderes Thema vielleicht.
Es ist nämlich so, dass jede Katze eine Urwampe hat. Mal Diese mehr und mal weniger ausgeprägt. Also bei Sansa siehst du es nicht so, bei Arya siehst du es sehr.
Also Sansa hat aber auch ein längeres Fell, wahrscheinlich ist deswegen besser verborgen.
Mhm. Ja, denke ich mal, genau. Und der Hängebauch ist aber kein Merkmal von Übergewicht oder Krankheit, sondern verschafft der Katze gleich mehrere Vorteile. Und zwar schützt er die Bauchregion bei Kämpfen.
Mhm.
Es gibt Fettreserven als Energiepolster.
Habe ich auch.
Also macht deine Urwampe.
Ja, definitiv.
Und sie erlaubt es den Tieren, sich beim Laufen und Springen besonders weit auszustrecken. Und das ist auch nochmal so ein Balanceausgleich.
Das probiere ich später mal aus, ob das so stimmt.
Ja, okay, auf jeden Fall können wir aber schon mal sagen, Katzen haben schon einige ziemlich coole Skills und sind auf jeden Fall, ob man sie jetzt mag oder nicht, ziemlich interessante und einzigartige Tiere. Und wir werden heute natürlich so ein bisschen versuchen zu ergründen, ob sich dieses Bild auch so ein bisschen im Märchen widerspiegelt und ob die Katze da vielleicht auch dann eben im übertragenen Sinne besondere Fähigkeiten hat.
Genau, und als erstes würde ich sagen, bevor wir tatsächlich auf unser Märchenstundenmärchen eingehen, wir haben ja einen neuen Autor vorgestellt quasi damit.
Ne? Ja, nach 115 Folgen gibt's was Neues.
Es gibt noch neue Märchenautoren. Und deswegen habe ich mir heute die Frage gestellt, wer ist Straparola eigentlich?
Jenny hat eine Frage.
Ja, Giovanni Francesco. Oh, nochmal. Okay. Schön, dass du nicht dazwischen gerätst.
Ich habe nichts gesagt. Ich wollte dir eine zweite Chance lassen.
Moment.
Ja.
Giovanni Francesco Straparola.
Francesco. Es war okay. Mach weiter.
Wurde um 1480 in Caravaggio.
Caravaggio, ja. bei Bergamo in Italien geboren.
Und ist circa 1557 gestorben.
Wo?
Das steht da nicht und Schade. Das ist auch noch nicht so genau überliefert.
Ah, okay.
Also, deswegen, man weiß eigentlich über ihn nicht besonders viel.
Schade, ich hätte gerne noch einen italienischen Städtenamen rausgehauen, aber so...
Ach, deswegen?
Ja, natürlich.
Das ist ja eine Unverschämtheit. Ich dachte einfach, weil er interessiert ist. Nein, er will mich vorführen. Unglaublich. Also, wie ich gerade schon sage, vom Leben S-Punkts ist fast nichts überliefert. Allein der Geburtsort ist gesichert. Er war aber ein italienischer Novellist und Märchensammler und durch Straparola wird zum ersten Mal die Gattung der Zaubermärchen in der europäischen Literatur greifbar. Das Wenige, das wir von seinem Leben und Werk kennen, steht in der Einführung zu seinem Buch Ergötzliche Nächte.
Piacevoli notti.
Man sagt ihm nach, dass er keinerlei klassische Bildung erworben hatte.
Für Märchen hat es dir dann gereicht. Genau. Deswegen machen wir auch einen Märchen-Podcast.
Ja, und als Autor legt er keinen Wert auf Stil und Darstellung und scheut auch keine Derbtheit im Ausdruck. Wobei ich fand jetzt bei unserem Märchen war es eigentlich wirklich sehr entspannt.
Also wenn im
ich
Vergleich da so zu Basilev lag genau. Vielleicht auch in der Übersetzung, die war glaube ich aus dem frühen 20. Jahrhundert, die wir eingelesen haben. Da müsste man in den Urtext mal reinschauen, aber im Vergleich zu Basilev fand ich das sagen. Schon echt...
Ich glaube, gegen Basilev, ja. Da musst du auch erstmal ankommen.
Ja, echt.
Vielleicht finden wir von ihm auch so ein Märchen.
In den nächsten 115 Folgen bestimmt.
Jo, das war's.
Ist ja nicht so viel, ne?
Ja, aber bevor wir uns gleich von der Katze wieder entfernen, komme ich nochmal ganz kurz zur Katze zurück. Denn wie euch beim Hören der Märchenstunde sicherlich aufgefallen ist, handelt es sich um eine Variante des bekannten Märchens, der gestiefelte Kater. Das hat den gleichnamigen ATU 545b. Die Fassung, die wir euch eingelesen haben, wie Jenny schon gesagt hat, gilt als die älteste. Sie wurde von Straparola in seiner Märchen- bzw. Novellensammlung
Wie jetzt fängt es
bei mir an.
Moment.
Piacevoli notti. Also etwa, wie du schon sagtest, Ergötzliche Nächte, 1550 bzw. 53 in zwei Bänden in Venedig veröffentlicht. Und hierbei handelt es sich tatsächlich um die erste gedruckte Textsammlung, die Zaubermärchen enthält. Wir müssen uns vor Augen halten, dass wir zeitlich, also ziemlich genau 300 Jahre vor der Ausgabe Letzte Hand der Grimms liegen. Also krass. Die haben da schon auch so auf eine lange, auch gedruckte schriftliche Tradition zurückgreifen können, auch wenn sie ja, wie sie uns weismachen wollten, da sammelnd durch Hessen und andere Landstriche gezogen sind. Und trotz dieser krassen Bedeutung für das Märchen an sich, seine Rezeption und Verbreitung, sind Autor und Werk jedoch leider sehr unbekannt und meist nur Fachleuten ein Begriff. Hattet ihr vorher schon mal von ihm gehört?
Nein.
Ich auch nicht so richtig, muss ich gestehen. Der ist immer so ein bisschen unterm Radar geflogen, was ich sehr schade finde. Also ich finde, da steckt noch ganz viel Potenzial drin für die Zukunft.
Wird gemacht.
Ja, sehr schön. Straparola hat die Texte nicht erfunden, sondern sie beruhen, ja, je nach Forschungsstandpunkt, der nach wie vor heiß diskutiert wird. Und auch die Enzyklopädie des Märchens hat da durchaus auch konträre Meinungen nebeneinander stehen lassen. Also der Artikel über Straparola wurde von mehreren AutorInnen verfasst, dass dann eben die Schwerpunkte da nebeneinander stehen konnten. Also sie beruhen wahrscheinlich überwiegend auf mündlicher bzw. semi-oraler Überlieferung, sowie zum Beispiel auch Straßentheater, aus dem dann die Commedia dell'arte entstanden ist. Weil Venedig Handelszentrum war, flossen auch arabisch-islamische Stoffe aus schriftlichen Quellen in die Sammlung ein. Da diese jedoch nicht mehr in großer Anzahl erhalten geblieben sind, wir erinnern uns vielleicht an 1001 Nacht oder 101 Nacht, kann man nur vermuten, wie groß dieser Einfluss tatsächlich war. So oder so, wieder mal ein Beleg dafür, wie früh kultureller Austausch unsere europäische, in Anführungszeichen, Literatur geprägt hat. Weitere Einflüsse aus schriftlichen Quellen werden in italienischen Quellen des späten Mittelalters bzw. der frühen Renaissance gesehen. Das ist gerade in Italien ja schwierig, da die Übergänge genau festzumachen. Aber auch in klassischer antiker Literatur, wie zum Beispiel Ovids Metamorphosen. Die hatten wir, glaube ich, in unserer Griechenland-Folge auch mal kurz erwähnt, so in puncto Mythologie. Ähnlich wie bei Basilevs Pentamerone bzw. Boccaccios Decamerone, hier nochmal der Verweis auf unsere Folge 96.1, meine ich, zum Thema Schönheit,
yes.
Gibt es eine Rahmenhandlung. In 13 Nächten werden insgesamt 73 Geschichten erzählt, die wir heute teils nicht mehr unbedingt in die Gattung Märchen einordnen würden. Mhm. Viele Erzählungen sind, wie bereits angedeutet, eher novellenartig. Also könnten auch aus dem Dekameron von Boccaccio stammen. Die Piacevolinotti verbreiteten sich eher zögerlich außerhalb Italiens, am ehesten auf Französisch 1560-1572, auf Spanisch 1569-81 und auf Deutsch sogar erst 1684, also über ein Jahrhundert nach ihrer Entstehung. Und man kann halt sagen, also so nachhaltig war das nicht unbedingt.
Aber woran lag das wohl? Weil, ich sag mal, 200 Jahre später, auch mit Perrault dann zum Beispiel, ne, die französischen Feenmärchen oder so, das ist ja mega eingeschlagen.
Naja, Basili war dann ja auch schon in den 1630er Jahren, 34, 36 meine ich. Vielleicht hat Basili dann einfach früher schnellere Verbreitung gefunden und ihn dann also als alte Sammlung da ein bisschen überflügelt. Mhm. Und wie gesagt, also bei Basili ist es schon eindeutig, dass alle Geschichten, die da erzählt werden, Märchen sind. Bei ihm war es noch so eine Mischgattung. Ja, okay. Und vielleicht lag es auch daran. Mhm. Aber so genau weiß ich das ehrlich gesagt nicht. Habe ich auch nicht bei der Recherche
vielleicht hat es letztlich auch einfach nicht so den Zeitgeist getroffen, könnte ja auch
sein. Das kann auch sein, ja. Ja gut, also gerade dann in der Renaissance dann ja oder Spätrenaissance für Italien waren solche Geschichten dann vielleicht auch eher, ja, galten eher als simpel.
Genau, ne? So und rückständig.
Nein, wir wollen das jetzt hier der antiken Literatur recht machen und da nur auch tolle Sachen und anspruchsvolle Sachen veröffentlichen. Vielleicht lag es auch daran, das kann sein. Nichtsdestotrotz gibt es Varianten des gestiefelten Katers quasi in ganz Europa, in Nordzentral- und Südasien sowie Nordafrika und Amerika. Bedingt durch die regionale Fauna, wir hatten das ja auch schon bei, lass mich kurz überlegen, welches Märchen war das denn? Beim alten Sultan war es, glaube ich, ne? Da war es dann irgendwie ein Schakal statt eines Wolfes oder so, ne?
Ja.
Und auch hier können das eben sein, dass es sich bei dem Titelhelden eben nicht immer um einen Kater handelt oder eine Katze. Es kann auch mal ein Fuchs, ein Schakal oder auch ein Affe sein. Das finde ich sehr lustig. Ich möchte hier schwerpunktmäßig jedoch vier Varianten aus Zentraleuropa vorstellen, wie gewohnt in chronologischer Reihenfolge. Beginnen wir im frühen 17. Jahrhundert bei Giambattista Basili. Denn bei ihm im Pentamerone bzw. Märchen der Märchen von 1634-36, dazu könnt ihr übrigens auch mehr in unserer Folge 96.1 hören, steht es als zweites Märchen des vierten Tages unter dem Titel Caliuso. Die Kurzzusammenfassung in der neuen Gesamtübersetzung von 2000 lautet: Caliuso wird durch die Geschicklichkeit einer Katze, die ihm sein Vater hinterlassen hat, ein vornehmer Herr. Er erweist sich jedoch als undankbar und muss sich daher schlechtes Betragen vorwerfen lassen. Und einen kleinen Ausschnitt möchte ich euch daraus vorlesen. Die Kätzin hörte sich diese Großsprecherei an und kaum waren drei Tage vergangen, streckte sie sich der Länge nach im Garten hin und stellte sich tot. Als Caliusos Frau das sah, schrie sie: »Oh mein Gemahl, was für ein Unglück, die Kätzin ist tot!« »Fort mit ihr zu anderen Übeln«, antwortete Caliuso. »Besser sie ist tot als wir.« »Was machen wir nun mit ihr?«, fragte die Ehefrau. Und er: »Pack sie an einem Bein und wirf sie aus dem Fenster.« Also nicht sehr dankbar, ne? Mhm. Kaum hörte die Kätzin von dieser herrlichen Belohnung, wie sie sich nicht einmal hätte vorstellen können, da sprach sie: Das also ist der Lohn dafür, dass ich dich von den Läusen an deinem Hals befreit habe? Das ist das Dankeschön dafür, dass du durch meine Hilfe die Lumpen und Hadern fortgeworfen hast, an die man wie an einen Rocken hätte Spindeln hängen können? Das also habe ich mir eingehandelt, indem ich dich elegant wie eine Spinne gekleidet und dich genährt, als du fast verhungert und ein armer, zerlumpter und zerfetzter Schlucker und Leichenfledderer warst. So ergeht es dem, der dem Esel den Kopf wäscht. Verwünscht sei, was ich an dir getan habe, denn du verdienst nicht einmal, dass man dir ins Maul spuckt. Also wieder mal ein wunderbarer Beweis für die Derbheit Basilis. Als recht witzige und zugleich eigentlich auch bitter ernste Moral hat Basile folgenden Satz hintangestellt: Gott möge dich behüten vor den Reichen, die verarmt, und vor den Hungerleidern, die zu Reichtum gekommen.
Boah, okay.
Ne? Also hier sowohl Emporkömmlinge als auch andere Richtungen ist manchmal schwierig. Wir bleiben zunächst im 17. Jahrhundert und gehen ins Jahr 1697. Charles Perraults Fassung trägt den schönen Titel. Jenny, möchtest du?
Le maître chat ou le chat bouté.
Also der Meisterkater oder der gestiefelte Kater. Hier heißt der geadelte Müllers Sohn dann schon Marquis de Carabas. Mhm. Und die Handlung verläuft so, wie sie allgemein bekannt ist durch die Grimmsche Fassung. Dazu später mehr. Perrault hat diesem Märchen gleich zwei Moralstrophen angefügt. Die erste: Wie groß auch sein mag der Gewinn, den einer glücklich erben mag, an Hab und Gut vom Vater auf den Sohn, gemeinhin sind für junge Leute doch Fleiß und klug erjagte Beute mehr wert als solch ein müheloser Lohn. Und, aha, als weitere Moral: Wenn hier der Sohn des Müllers so geschwind das Herz der Königstochter sich gewinnt und sie ihm Blicke schenkt, aus denen Liebe spricht, so sehen wir Kleidung, Jugend, Mienen, sie sind, um zarter Mädchen Neigung zu verdienen, die schlechtesten Gehilfen nicht.
Hm? Ja, okay.
Also Kritik in der Oberflächlichkeit, in der zweiten Moral auf jeden Fall eindeutig, ne?
Beim ersten würde ich aber sagen, also für mich jetzt in Straparolas Version geht es ja eigentlich überhaupt nicht um Fleiß oder solche Sachen. Nee. Mhm. Also da würde ich der Aussage von Charles Perrault gleich in meiner Interpretation komplett widersprechen, weil ich das ganz anders verstanden und gedeutet habe.
Ja, okay. Passt aber, um zu spoilern, auch heute ist es mal wieder soweit für Drewermann. Mhm. Perrault's Fassung ist ja im Merkantilismus entstanden und die Straparola-Version eben noch weiter vor. Da war noch anderes Wirtschaftssystem. Genau. Das passt schon ganz gut nämlich. Mhm. Aber ich will nicht zu viel vorweggreifen. Mhm. Zum Ende des 18. Jahrhunderts veröffentlichte Ludwig Tieck ein Kindermärchen in drei Akten mit Zwischenspielen, einem Prologe und Epiloge, Zitat Ende, mit dem Titel Der gestiefelte Kater. Die Erstausgabe erschien 1797, eine überarbeitete Version erschien 1811. Die Uraufführung fand allerdings am 20. April 1844 in Berlin statt, also doch einige Zeit später, fast 50 Jahre. In meiner Buchausgabe umfasst das Stück immerhin 50 Seiten. Es gibt, beziehungsweise muss man sagen, gab, denn es ist scheinbar nicht erhalten geblieben, eine Hörspielfassung dieses Stückes, das am 23. September 1949 im NWDR, so hieß er damals noch, also Nordwestdeutschen Rundfunk, da waren Norddeutscher und Westdeutscher Rundfunk noch nicht getrennt. Also das wurde eben 1949 gesendet dort und war 105 Minuten lang. Ob es jedoch den vollständigen Text enthielt oder gekürzt war, kann ich eben leider nicht sagen, weil es nicht erhalten geblieben ist. Um aber zumindest einen kleinen Eindruck zu vermitteln, also es ist wohl ein Schauspiel im Schauspiel und hat einen unglaublichen Dramatis Personae, also da treten echt viele Leute auf, möchte ich einen kurzen Auszug aus dem zweiten Akt lesen. Es spricht Hinze der Kater.
Hinze ist ja übrigens gängige Bezeichnung für Katzen in Fabeln. Nur um das Wissen mal wieder aufzufrischen.
So schließt sich der Kreis mal wieder. Also Hinze spricht: Herrlich Wetter, es ist doch ein schöner, warmer Tag. Ich will mich auch hernach ein wenig in die Sonne legen. Er breitet seinen Sack aus. Nun, Glück stehe mir bei, wenn ich freilich bedenke, dass diese eigensinnige Glücksgöttin so selten die klug angelegten Pläne begünstigt, dass sie immer darauf ausgeht, den Verstand der Sterblichen zu Schanden zu machen. So möchte ich allen Mut verlieren. Doch sei ruhig, mein Herz. Ein Königreich ist schon der Mühe wert, etwas dafür zu arbeiten und zu schwitzen. Wenn nur keine Hunde hier in der Nähe sind, ich kann diese Geschöpfe gar nicht vor Augen sehen. Es ist ein Geschlecht, das ich verachte, weil sie sich so gutwillig unter der niedrigsten Knechtschaft des Menschen bequemen. Sie können nichts als schmeicheln oder beißen. Sie haben gar keinen Ton, der im Umgang so notwendig ist. Und so weiter und so fort. Also man hat schon eine kleine Ahnung, wie das Stück so vom Charakter her sein.
Mhm. Sansa würde zustimmen.
Ja.
Auf jeden Fall.
Am bekanntesten, zumindest im deutschen Sprachraum, ne, im Französischen sieht das anders aus, ist aber weiterhin die Fassung der Brüder Grimm, obwohl sie nur in der Erstausgabe von 1812 an Stelle 33 vertreten war. Das Märchen wurde im Herbst 1812 von Jeannette bzw. Johanna Hassenpflug, also da gibt es einmal die französische, einmal die deutsche Namensvariante, den Grimms erzählt. Weil den beiden Brüdern dann aber doch recht schnell klar wurde, dass hier einmal mehr das hugenottische Erbe der Hassenpflugs zugeschlagen hatte und die Bezüge zu Perrault eben offensichtlich waren, wurde es in späteren Auflagen durch die drei Sprachen ersetzt. Dennoch ist es eigentlich in nahezu jeder Märchen-Hörspielreihe nach Grimm vertreten, was mich zum nächsten Punkt führt. Bleiben wir direkt beim Hörspiel. Elena und ich kennen, liegt hier auch auf dem Tisch, beide seit unserer frühen Kindheit die Fassung aus der Reihe Die Märchenbox bzw. auf Langspielplatte Die Märchenparade aus den frühen 1980ern. Ich gebe euch mal ein Klangbeispiel.
Der gestiefelte Kater.
Die war einmal ein Müller, der hatte drei Söhne, seine Mühle.
Ja, vielleicht kennt es ja die eine oder der andere von euch auch. Ich habe es damals sehr gerne gehört und höre es auch immer noch sehr gerne.
Ja, gut, Hans Petsch regelt, ne?
Ja, definitiv. Auf der B-Seite ist das von uns, also Elena und mir, so geliebte Rapunzel-Hörspiel. Wobei ich sagen muss, also den Kater höre ich trotzdem immer auch recht gerne. Und ja, wie du gerade sagtest, Hans Petsch als Erzähler ist eben eigentlich immer ein Qualitätsmerkmal. Und die anderen Rollen sind aber auch sehr, sehr gut besetzt.
Finde ich auch.
Es gibt von Europa eine frühere Fassung aus den 1970ern, die ich als Kind auf LP als Dauerleihgabe von meiner Cousine hatte, die ich mir vor wenigen Jahren auf MC zugelegt habe. Auch hier ist Hans Petsch der Erzähler. Sven H. Mahler spricht mit technisch veränderter Stimme den Kater. Ist nicht das beste Hörspiel von Europa, aber ganz nett. Die B-Seite auch hier, der Zaunkönig allerdings, hat mir jedenfalls immer deutlich besser gefallen. Ist auch nochmal ein Vorschlag für eine Podcast-Folge.
Kommt auf die Themenliste.
Zwei Hörspielvarianten möchte ich noch erwähnen. Erstens die Litera-Fassung, also aus der DDR von 1975 mit dem, wie ich finde, großartigen Klaus Piontek als Kater. Ist auch als Schauspieler aus diversen DEFA-Märchenfilmen bekannt. Zum Beispiel als Hofmarschall bei Die vertauschte Königin oder bei Gevatter Tod ist er der Teufel. Und ich meine, in der König Drosselbart-Fassung mit Manfred Krug spielt er auch mit. Also kennt ihr bestimmt, wenn ihr DEFA-Märchen kennt. Und zweitens aus der bereits mehrfach erwähnten Kioskreihe aus den 1980ern mit Joachim Notke als Erzähler und vielen anderen Stimmen aus dem Benjamin und Bibi Kosmos. Also auch die sind alle sehr hörenswert. Verfilmungen gibt es auch sehr viele, doch muss ich gestehen, dass ich heute bis auf eine keine Überzeugungsempfehlung aussprechen kann. Diejenige, die mir wirklich gut gefällt, ist gleichzeitig eine der ältesten, nämlich ein Scherenschnitt-Silhouettenfilm von Lotte Reiniger aus dem Jahr 1934. Also googelt das mal vielleicht, wenn ihr es nicht kennt. Wenn ihr es seht, kennt ihr mit Sicherheit, also diesen Stil zumindest. Es gibt davon drei Fassungen, zwei deutsche Musikfassungen, also Tonfilm, wo dann zum Teil andere Bilder auch gezeigt werden. Also in beiden Fällen verleiht eine Fee eben die Stimme, also dem Kater. Und in der einen Fassung ist es quasi zufällig. In der zweiten Fassung befreit der Kater ein Feenkind aus einem Spinnennetz, das sich da verfangen hat. Und dann schenkt die Mutter als Belohnung dem Kater halt die Fähigkeit zu sprechen. Fand ich sehr süß. Und dann hat sie das nochmal, weil sie ja emigriert ist dann während des Dritten Reiches, in den 50er Jahren den Film nochmal in einer englischen Fassung umgearbeitet. Es gibt mindestens noch 20 weitere Verfilmungen, unter anderem die infame Nazi-Fassung von 1935 unter der Regie von Alf Zengerling.
Haben wir in unserer Nazi-Folge auch drüber gesprochen.
Genau, aber auch über russische Filme, einen DEFA-Puppentrickfilm, den ich ehrlich gesagt nicht kenne, muss ich gestehen, japanischen Zeichentrick und Simsalagrim bis zu einer ARD-Fassung von 2009 mit einem sehr anthropomorphen, also menschengestaltigen Kater. Ich kenne nicht alle und die ich kenne, finde ich jetzt nicht so klasse.
So, ich kann mich noch an eine erinnern, die als Kind fand ich die gut. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt noch mögen würde. Da haben sie das nämlich auch so gelöst, dass die Katze sich dann in einen Menschen verwandelt durch die Stiefel. Das fand ich irgendwie immer ganz clever, weil du damit natürlich dann umgehst, dass du den in irgendein Kostüm oder so stecken musst. Ich weiß, das war das so ein rothaariger. Und der Zauberer am Ende hat irgendwie so eine Glatze.
Ah, okay.
Ich weiß aber nicht, wann oder wie das ist. Ich fand ihn als Kind gut.
Aber muss man auch sagen, es ist filmisch halt auch wirklich schwierig umsetzbar. Also zumindest damals, ohne KI und so weiter. Ne? Ja. In der Popkultur hat der gestiefelte Kater allerdings erst so richtig durch die Schreckfilme Einzug gehalten. Es gab dann ja auch einen Ableger, der gestiefelte Kater von 2011, sowie eine Fortsetzung, der letzte Wunsch von 2022. Den habe ich aber, glaube ich, dann noch gar nicht gesehen.
Die alle nicht gesehen.
Also ich muss sagen, dass ich die schon ziemlich witzig finde. Es handelt sich hierbei jedoch natürlich nicht um klassische Märchenfilme im engeren Sinne. Neben Tieks erwähnten Theaterstück gibt es übrigens auch noch zahlreiche weitere Bühnenfassungen, was mir auch nicht klar war, unter anderem von Franz von Potschi von 1861, ein recht unbekanntes Musical von Thomas Pigor.
Ach echt?
Und sogar ganze drei Opernvertonungen. Allerdings stammen die von total unbekannten Komponisten, so vom Anfang des 20. bis zur zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die sich nicht nachhaltig in den Spielplänen etablieren konnten, sagt mir auch alles nichts. Okay. Deswegen kann ich da gar nicht so ganz viel zu sagen.
Musical sagt mir auch nichts. Ja. Also vielleicht recherchiere ich das mal. Okay, dann haben wir jetzt ziemlich viele Basics. Dann gehen wir jetzt mal wieder ins Eingemachte und gucken uns das Ganze wie immer interpretatorisch an. Ich habe natürlich auch hier jetzt nicht wieder gesamtheitlich das Märchen erfasst, sondern werde mich, da es darum ja heute geht, auf den Kater bzw. die Katze konzentrieren, weil das ja heute unsere Hauptdarsteller sind. Schauen wir uns zunächst, damit wir aber nochmal ein besseres Gefühl für das Märchen entwickeln, die Ausgangssituation an. Und die ist uns eigentlich ziemlich vertraut, denn es herrscht mal wieder Armut. Wie in vielen Märchen löst der Mangel an Grundlegendem den Konflikt bzw. die Handlung aus. Hatten wir zuletzt ja auch in Die drei Gaben zum Beispiel, aber natürlich auch in ganz, ganz vielen anderen Märchen. Eine alte Frau hat 3 Söhne, besitzt nur 3 Dinge und selbst diese Gegenstände sind von sehr unterschiedlichem Wert. Na, der erste Sohn bekommt einen Backtrog. Den kann man, wenn wir es jetzt mal ganz praktisch sehen, irgendwie zumindest benutzen, um etwas herzustellen oder zu verkaufen. Oder man macht es wie im Märchen und verleiht ihn.
Genau, weil es wurde ja extra gesagt, dass den Frauen nur benutzen. Und wenn er als Mann den erbt, dann kann er damit ja eigentlich nichts anfangen.
Genau.
Weil Männer also kein Brot backen. So.
Richtig, also klare Rollenzuteilung, eigentlich kein nützliches Erbe. Aber zumindest ist es irgendwie einsetzbar. Brot ist hier natürlich auch wieder sehr symbolisch für die Grundbedürfnisse des Menschen. Es herzustellen, es zu verkaufen, macht nicht reicht, aber im besten Fall wirst du es halt irgendwie los und kannst dich irgendwie auch selbst davon ernähren. Der zweite Sohn bekommt dann ja nur den Brotkorb. Das ist eigentlich schon irgendwie eine gewisse Abstufung, denn der Brotkorb muss ja gefüllt werden. Das heißt, damit du irgendwas machen kannst, brauchst du erstmal den Backtrog, damit das Ergebnis dann in den Brotkorb kommt. Ermöglicht natürlich aber eine Symbiose mit dem ersten Bruder. Das heißt, ne, wir verleihen Backtrog und Backkorb an die Frauen, die regeln das dann schon für uns und wir sind irgendwie fein raus. Und dadurch wird schon mal deutlich, das dritte und jüngste Kind gehört mal wieder nicht dazu und nimmt eine Sonderrolle ein, was durch die Erbschaft eben besonders deutlich wird. Denn der dritte Sohn bekommt halt in Anführungszeichen nur die Katze, die nichts mit den Gegenständen der Brüder zu tun hat, also Symbiose ausgeschlossen. Stattdessen hat er erstmal, auch wenn die Katze natürlich Mäuse fängt und eigentlich autark agieren kann, aber erstmal einen Klotz am Bein, vielleicht ein hungriges Maul, das er stopfen muss. Straparola sagt ja auch, dass die ziemlich Hunger leiden und dass es denen nicht gut geht. Also der Nutzen scheint sich zunächst nicht zu erschließen. Ich persönlich muss sagen, ich hätte sofort die Katze genommen und hätte gesagt, ich will doch diesen komischen Backtrog überhaupt nicht.
Ja, später beim Drehvermann wirst du vielleicht verstehen, warum die Katze eigentlich nicht so das Beste Erbe ist.
Für mich schon. Es ist eine Katze.
Ja. Es geht um die Emotionalität.
Naja, also von der Seite kann ich das super verstehen. Ja. Ne? Und der Kater regelt das am Ende ja auch am besten. Ne? Von daher.
Richtig. Was wir aber auf jeden Fall festhalten müssen, ist, um uns einfach auch zu vergegenwärtigen, in was für einer Situation Costantino Fortunato, unser Protagonist, ist. Selbst in der Armut besteht also Ungleichheit. Er ist wirklich ganz unten.
Also der Name Fortunato heißt ja ungefähr so wie der Glückliche oder vom Schicksal Begünstigte. Und dann ausgerechnet er ist die arme Wurst, die das Wertloseste bekommt.
Ne? Genau.
Ist schon auch so ein Foreshadowing.
Voll, ne? Genau. Und im ersten Moment kann man denken, okay, voll irgendwie eine Ironie. Mhm. Aber natürlich, es zeigt natürlich, ja, so ganz nutzlos ist die Katze vielleicht doch nicht. Das Grundthema des Märchens ist auf jeden Fall schon nach 3 Sätzen festgelegt, weil wir da eben Einblick in diese, ja, Hierarchie der Armut sozusagen bekommen. Es geht vom Mangel zur Macht. Also Costantino erlebt den größtmöglichen Aufstieg in diesem Märchen. Er ist völlig mittellos. Eigentlich hat er sogar weniger als nichts, erlangt aber Reichtum, Anerkennung und soziale Sicherheit. Und darin steckt natürlich zum einen die menschliche Hoffnung, die eigenen Lebensumstände zu verbessern, was in Straparolas Zeit ja nahezu unmöglich war durch ein ziemlich festgelegtes Ständesystem. Und das zeigt der Autor damit, dass es in diesem Märchen, anders als in vielen Grimm-Märchen wie Aschenputtel, Frau Holle und so weiter, eben nicht Fleiß und Moral sind, die ihm den sozialen Aufstieg ermöglichen, sondern Klugheit, Cleverness und auch eine gewisse Verschlagenheit. Ja, eigentlich geht es noch weiter. Er schafft es nicht selbst, sich aus seiner Armut zu befreien, sondern braucht Hilfe. Und daraus leitet sich, wenn wir das vielleicht auch ein bisschen auf die heutige Situation beziehen wollen, eine für uns eben so aktuelle wie traurige Botschaft bzw. Realität ab. Sozialer Aufstieg aus eigener Kraft ist nur sehr schwer möglich. Wer wirklich aus prekären finanziellen Verhältnissen kommt, kommt auch mit Fleiß und vor allem Moral nicht wirklich weiter. Also der soziale Aufstieg, vor allem der Aufstieg an die Spitze, funktioniert nur auf, ja, sagen wir vielleicht mal, moralisch flexiblem Weg.
Das hast du schön formuliert, ja.
Das heißt, das Märchen entlarvt eigentlich die Lüge von, ja, wer fleißig arbeitet, der bringt es auch zu was. Stattdessen zeigt es, wie sehr die Herkunft dich beeinflusst und deinen Lebensweg vorherbestimmen kann, wenn du nicht an entscheidender Stelle Fortunato bist, also Glück hast.
Ja.
Und damit sind wir dann bei der Rolle des Katers oder der Katze in diesem Märchen. Denn Er ist dieses Glück, das dem jüngsten Sohn widerfährt. Aber ganz wichtig, dieses Glück ist nicht passiv, denn die Katze ist die Triebfeder der gesamten Handlung. Sie ist nicht bloß eine niedliche Nebenfigur, sondern die eigentliche Hauptfigur der Geschichte. Und in dieser erfüllt sie mehrere Rollen und Funktionen. Auf dem ersten Blick ist erstmal ganz klar, ja, ist natürlich der Helfer. Aber alle, die Katzen haben, wissen, eine so oberflächliche Beschreibung wird diesen Tieren natürlich nicht gerecht. Da steckt noch eine ganze Menge mehr drin.
Auf jeden Fall.
Und das versuche ich jetzt mal ein bisschen aufzudröseln. Zum einen ist der Kater der Kopf der Geschichte. Anders als der sehr passive Costantino geht der Kater die Dinge an. Und bevor er zur Tat schreitet, setzt er seine Intelligenz ein. Er analysiert die soziale Ordnung. Wer hat Macht? Wer glaubt wem? Wie funktionieren Titel, Besitz und Ansehen? Also der checkt eigentlich komplett, wie das ganze Machtgefüge funktioniert und was nötig ist, um an die Spitze zu kommen.
Ist ja eigentlich total aus dem Alltag gegriffen. Ja. Also in jeder Firma ist das ja eigentlich genau so. Ne? Man muss gucken, bei wem muss man sich einschleimen, zu wem darf man Richtig. Auch mal Kacke sein.
Richtig, ja. Genau. Und damit nicht genug, er überlegt sich auch eine Strategie. Ne? Welche Mittel bringen mich ans Ziel? Dazu nutzt er Sprache, Inszenierung und den Bluff als Werkzeuge. Das heißt, er begreift wirklich, wie das Spiel läuft. Wahrheit ist hier zweitrangig, Wirkung, weiß er, ist alles.
Fake it till you make it.
Genau. Also der Kater verkörpert wirklich eine praktische Intelligenz, eine listige Klugheit.
So eine Bauernschleue irgendwie, ne?
Ja, ich finde sogar noch ein bisschen mehr. Ja. Also ich finde, da ist schon so eine richtige Cleverness eigentlich drin.
Ja, und der analysiert das schon und nutzt voll. Das wirklich, also in vollem Bewusstsein auch aus.
Der setzt ja genau da an, wo er ansetzen muss, und der manipuliert ja auch, wenn wir
natürlich.
Ne? Und damit ist er natürlich auch dieser moralischen Klugheit, die wir aus den Grimm-Märchen kennen, total überlegen.
Und ich finde, er hat auch total sein Ziel vor Augen, weil er sagt ja direkt, ich mache dich reich.
Ja.
Und das ist ja nicht so, ich hole uns ein bisschen was zu essen, sondern ne, ich weiß direkt, wie
genau. Und er ist auch total selbstbewusst, weil er weiß ja genau, ja, ich mache das schon. Chill, ich mache das, ich regle das für dich, leg die Beine hoch, du musst nichts machen. Und dann läuft ja wirklich alles seinen Gang. Punkt 2, der Kater ist auch ein gewisser Grenzgänger, denn er steht zwischen den Welten. Er ist irgendwie zwischen Tier und Mensch, weil er kann ja nur mal sprechen. Also er ist nicht auf diese rein tierische Funktion begrenzt, sondern tritt mit seinem Herrn in Kontakt. Er steht zwischen Ehrlichkeit und Täuschung, weil er da ja auch ein gewitztes Spiel mitspielt. Und er tut eben Dinge, die Menschen nicht dürfen. Er lügt, er trickst, er manipuliert, ohne dass er Konsequenzen dafür tragen muss oder dafür bestraft oder verurteilt wird.
Es glauben ihm ja auch einfach alle, ne?
Ja, und ich meine, da er ja nach christlicher Lehre keine unsterbliche Seele hat als Tier, kann er das ja auch ganz folgenlos fürs jenseitige Leben, was er ja dann eh nicht bekommen würde, auch dann machen. Ne?
Ja, und da greift ja dann total so eine Märchenlogik auch vor diesem Hintergrund, weil das Tier quasi die schmutzige Arbeit für den Menschen übernimmt. Genau. Ne? Also er macht eben dann diesen sozialen Betrug, damit der Mensch dann am Ende gut dastehen kann. Der Kater ist aber auch drittens ein richtiger Machtstratege. Er erschafft eine eigene Realität durch Behauptung. Titel, Besitz, Status entstehen durch Erzählung, nicht durch Leistung. Und damit entlarvt er ja auch eine ganz, ganz große Lüge, die uns bis heute gerne erzählt wird. So kann man dieses Märchen schon als eine recht frühe Erkenntnis über Propaganda, soziale Performance und auch symbolische Macht deuten. Wer überzeugend auftritt, ist überzeugend. Für die Oberschicht ist das natürlich total entlarvend. Es ist mehr Schein als Sein. Hast du verstanden, wie das Spiel läuft, spielst du plötzlich mit. Darüber hinaus ist der Kater aber auch eine sehr universelle Symbolfigur. In einer allgemeinen Lesart ist er eben nicht bloß mehr eine Figur in dieser Geschichte, sondern ein ganzes Prinzip. Zum einen steht er für Verstand und innere Ressourcen, denn er verkörpert strategisches Denken, Kreativität, Anpassungsfähigkeit. Er ist das aktive, denkende Element, während der Mensch eben sehr passiv bleibt und von ihm ja eigentlich auch aufgefordert wird, passiv zu bleiben. Er sagt, ich mach schon, du musst eigentlich nichts tun, außer vielleicht mal in den Fluss hüpfen. Allgemein gesagt also, Erfolg entsteht dort, wo jemand seine Möglichkeiten richtig nutzt, nicht dort, wo sie objektiv groß sind. Also man muss vielleicht auch mal sich hinsetzen und nicht nur über sein Schicksal weinen, sondern vielleicht auch mal drüber nachdenken, wie man das Ganze ganz pragmatisch angehen kann.
Mindset, ganz wichtig.
Darüber hinaus fungiert der Kater auch als so eine Art Kulturtechnik, denn der Kater beherrscht Sprache, Auftreten, Täuschung und Inszenierung. Er weiß komplett, wie die Gesellschaft funktioniert und welche Mittel er einsetzen muss, damit er in dieser auch zur Geltung kommt. Allgemeine Aussage, wer soziale Codes versteht, kann soziale Grenzen überwinden. Der Kater steht damit für Bildung, Rhetorik und soziale Intelligenz, unabhängig von Herkunft. Wie du sagst, Christian, fake it till you make it. Wobei natürlich Bildung, Rhetorik und soziale Intelligenz dabei durchaus hilfreich sein können. Dann steht der Kater auch für eine Gesellschaftskritik. Denn das zentrale Motiv ist ja, Titel, Besitz und Macht beruhen auf Glauben, auf Fake, auf Täuschung. Wer als reich gilt, ist halt reich. Wer als mächtig wahrgenommen wird, wird mächtig. Und so zeigt das Märchen uns, gesellschaftliche Wirklichkeit ist konstruiert.
Oder wie im Musical Anna Tevka, wenn Tevje singt, wenn man reich ist, gilt man auch als klug.
Ne? Richtig, genau. Das heißt, eigentlich basiert diese ganze Idee von Oberschicht, Unterschicht, Arbeit und so weiter auf einer Lüge, die, wenn wir jetzt in unserer Kapitalismuskritik ganz weit gehen wollen, eben nicht die Fleißigen belohnt. Die Lüge von fleißiger Arbeit soll den unteren Schichten vor allem eine Beschäftigung geben und darüber hinwegtäuschen, dass sie die Lebenswirklichkeit von ein paar wenigen finanzieren, denen eben genau das fehlt, was sie dir erzählen, nämlich Fleiß und Moral.
Oh, das ist frustrierend. Ja, ist
es. Und ich kann schon mal spoilern, bei Drehen und jetzt noch ein Tickchen schärfer.
Dann mache ich erstmal weiter, dann könnt ihr euch noch ein bisschen drauf vorbereiten.
Ich weiß, ich habe gerade überlegt, ob ich nach Hause gehe und eine Katze streiche.
Der Kater tritt auch als Lehrer auf. Costantino lernt im Laufe der Geschichte, dem Kater zu vertrauen. Er lernt, die Rollen zu spielen, die er von ihm verlangt. Und er übernimmt am Ende Status und Identität, an die er eben durch die Katze kommt. Die Katze macht sich damit am Ende irgendwie vielleicht sogar überflüssig für ihren Schützling und entlässt ihn quasi allein in die Welt, in der er ja dann verstanden hat, wie das Game funktioniert. Denn tatsächlich am Ende wird der Kater ja auch überhaupt nicht mehr erwähnt. Es wird dann nur noch gesagt, ja, der ist dann halt ganz reich und dann kommen da die Kinder und die erben den Reichtum. Was aber mit der Katze passiert, wissen wir gar nicht. Allgemein kann man also sagen, Reife bedeutet, die eigene Rolle in der Welt annehmen zu können. Und diese Reife, diese Lebenslektion, lehrt der Kater den Menschen. Dann haben wir den Kater aber auch als Trickster. Woran er mich total erinnert hat, ist an die Figur, über die wir in der letzten Märchenkunde gesprochen haben. Da haben wir nämlich in Bezug auf das Märchenstunde-Märchen Die drei Gaben diesen Typus ein bisschen näher kennengelernt. Und wenn ihr euch erinnert, das waren so typische in der Folklore und in der Sagenwelt verbreitete Figuren, die unter anderem auch in keltischen Erzählungen auftreten, aber so auch weltweit. Und diese Tricksterfiguren haben die Funktion, dass sie Ordnung testen, statt sie zu bewahren, Heuchelei und falsche Autorität entlarven und zeigen, wo Regeln erstarrt sind. Und genau das tut einfach der Kater 1:1.
Der nutzt das ja halt eiskalt aus, nur zu seinem Vorteil. Genau.
Was an diesem Märchen auch bemerkenswert ist, ist, dass es keine klare Moral vorgibt, wie wir das eben von den Grimm-Märchen zum Beispiel gewöhnt sind.
Vielleicht auch ein Grund, warum die Grimms es dann auch wieder rausgenommen haben.
Könnte ich mir gut vorstellen. Denn das Märchen von Straparola macht eigentlich genau das Gegenteil. Der Kater hebelt typische märchenhafte Tugenden wie Fleiß, Bescheidenheit, Demut aus und zeigt, wie List belohnt wird, wie Täuschung folgenlos bleibt und wie die bestehende Ordnung nicht hinterfragt, sondern ausgenutzt wird.
Ja, noch krasser bei Basile, wo dann der Caliuso da der Nutznießer seiner Kätzchen ist, wie es in der Übersetzung hieß. Also der ist nicht mal dankbar dafür. Mhm. Also das ist schon doppelt grotesk eigentlich.
Auf jeden Fall. Dieses Märchen hier ist eben kein Lehrstück über Tugend, sondern über Handlungsfähigkeit. Durch die Figur des Katers wird uns mitgeteilt, ja, probiere das und das, wenn du in der Welt erfolgreich sein willst. Und darin liegt natürlich eine sehr zeitlose Aussage. Intelligenz kann Macht ersetzen, starre soziale Hierarchien sind durchbrechbar, wenn man weiß, wie. Und Aufstieg hat oft weniger mit Gerechtigkeit als mit Kompetenz im Umgang mit Systemen zu tun. Oder kurz gesagt, nicht wer viel hat, gewinnt, sondern wer weiß, wie die Welt funktioniert. Die Welt ist eben unfair, daraus macht Straparola ja kein Hehl. Du musst halt schlauer sein als die anderen.
Und damit hast du eine wunderbare Überleitung gemacht zu
Drewermann.
Ja, nach langer, langer Abstinenz ist es nun endlich mal wieder soweit. Eugen Drewermann hat die Grimmsche Variante des gestiefelten Katers in seinem 2007 erschienenen Band Von der Macht des Geldes oder Märchen zur Ökonomie tiefenpsychologisch auf immerhin 50 Seiten gedeutet. Seine Interpretation steht unter dem Titel, wenn Betrug sich auszahlt. Um schon mal anzudeuten, wohin die Reise heute geht, Drewermann bezeichnet das Märchen als Gaunerkomödie par excellence. Und ich muss sagen, ich habe selten eine so pointierte und durchaus scharfe Kapitalismuskritik bei ihm gelesen, obwohl sie sich ja durch sein ganzes Oeuvre zieht. Wie immer kann ich nicht alles wiedergeben, dazu ist die Deutung zu umfangreich und zu komplex, aber ich versuche, einige zentrale und prägnante Punkte wiederzugeben. Die Ausgangssituation ist schon mal denkbar ungünstig. Drei Söhne eines verstorbenen Witwers, drei in Anführungszeichen Dinge, die vererbt werden können, obwohl sie einander bedingen und den Betrieb aufrechterhalten. Die Mühle als Grundlage des Gewerks, der Esel als Lasttier zum Tragen der Korn- und Mehlsäcke sowie der Kater als Schädlingsbekämpfer. Eigentlich ist es sinnlos, diese absoluten Basics auseinanderzureißen, zumal kein Geld vererbt wird, das neue Anschaffungen oder die Anstellung von anderen Arbeitskräften als den Brüdern eben erlauben würde. Der Erstgeborene wäre eigentlich gut damit beraten, Mühle, Esel und Kater und seine Brüder als Angestellte zu behalten. Aber Pustekuchen, purer, blinder Egoismus, der eigentlich alle in den Ruin treiben müsste. Der Stärkste hat das Sagen, er bestimmt die Erbteilung, es beginnt die Entzweiung aller im Kampf gegen alle. Man könnte auch sagen, Raubtierkapitalismus.
Vor allem, weil die ja jetzt in den Grimm-Märchen mit der Mühle und dem ganzen Kram noch eine bessere Ausgangslage haben als bei Straparola.
Als mit dem Backtrog, halt genau. Trog ist, ja, den ja, sie total, nicht richtig, können. Genau.
Ja, eben ein richtiger Betrieb, ne?
Ja, ja, genau. Ja, aber es wird halt alles auseinandergerissen, damit jeder auch wirklich ein großes Stück vom Kuchen abbekommt. Der Jüngste ist, wie man nachvollziehen kann, erstmal in der prekärsten Lage und versucht wirtschaftlich klug bzw. pragmatisch zu denken, was er mit dem Kater, der nun ja nicht mehr als Schädlingsbekämpfer sinnvoll ist, weil er eben nichts mehr hat, was vor Mäusen und Ratten beschützt werden müsste, was er mit dem anfangen soll. Ne? Mhm. Somit hat der Kater seine betriebliche Funktion und somit seinen Nutzen verloren und soll direkt das Fell über die Ohren gezogen bekommen.
Und das schließt doch auch jetzt wunderbar an das Tier, oder was wir als Repräsentant fürs Tiermärchen ausgesucht haben, der alte Sultan.
Definitiv.
Vor einem Jahr, ja. Wo es ja auch nur darum ging, der Hund muss einen Nutzen für den Menschen haben.
So ist es, ganz
genau.
Das
ist ja in einigen Tiermärchen der Fall.
Auf jeden Fall. Bis ins 20. Jahrhundert, Janie, du musst jetzt stark sein, war es in einigen Regionen Deutschlands durchaus noch üblich, Katzen als sogenannte Dachhasen auf den Mittagstisch zu bringen. Also das hätte er mit ihm machen können. Ne? Und aus dem Fell wurden tatsächlich auch bis vor wenigen Jahrzehnten noch Muffs oder wärmende und angeblich antirheumatische Rückengurte oder Felle eben gefertigt. Das wäre der Nutzen, in Anführungszeichen, der quasi damals als erstes auf der Hand gelegen hätte. Für uns unvorstellbar, damals aber eben andere Perspektive. Aber der Kater, der die Lage erkannt hat, flieht nicht. Dann beginnt er auch noch zu sprechen und offenbart somit, dass es sich um kein normales Tier handelt, klar, sondern, ihr könnt es vielleicht erraten, um die animalische Seite des Jüngsten. Sein Überlebenssinn wird nun instinktiv geweckt. Unter Abspaltung eines Teils seiner Persönlichkeit, nämlich seiner Wert- und Moralvorstellung vor allen Dingen. Er wird somit dann doch zum Tier, beziehungsweise eigentlich sinkt er darunter. Doch nur so hat er eine Möglichkeit, durch seinen in Anführungszeichen tierischen Überlebenswillen der völligen Verarmung und dem Hungertod zu entgehen. Ne? Wir müssen uns vor Augen führen, damals gab es selbstverständlich kein Bürgergeld oder ähnliches, ne, was ihn hätte auffangen können. Ohne Geld und familiäre Unterstützung war er dem Verderben somit eigentlich preisgegeben. Ja. Er muss also pfiffig, schlau und spitzbübisch sein, um sein Schicksal abzuwenden. Und ich meine, wenn es ihm dann auch ans Fell geht, ne, dann muss man sich etwas einfallen lassen und Moral vielleicht doch mal über
Not
Bord werfen.
Ja,
ja, es ist leider so. Ne? Soll jetzt nicht alles rechtfertigen, aber vielleicht nachvollziehbar machen. Mhm. Denn eigentlich haben eben Müllers Sohn und Kater in Personalunion aufgrund ihrer Armut und ihrer beruflichen Nutzlosigkeit jegliches Recht auf Überleben verwirkt. Knallharter Sozialdarwinismus.
Yep.
Passt dich der Situation an, in der du dich befindest und versuche mit allen Mitteln das Beste für dich herauszuholen. Sonst gehst du eben unter. Reine Kosten-Nutzen-Abwägung. Jegliche Menschlichkeit ist hier abgelegt. Zitat: Wenn meine Erträge weit über den Ausgaben für meinen Unterhalt liegen und die Gewinnerwartung im Falle meines Ablebens übersteigen, dann, aber auch nur dann, darf ich selber am Leben gelassen werden. Denn zu leben verdient nur, wer genug verdient. Zitat
ja.
Ende. Ne?
Finden wir uns gerade eigentlich in so einer aktuellen politischen Debatte wieder? Oder hat das gerade Herr Merz von sich gegeben?
Ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst, Elena. Ja, und wie kann man schnell zu Geld kommen, ohne viel dafür tun zu müssen? Richtig, damals wie heute als Berater. So wie der Kater den König berät und ihm mit Tricks die Mangelware Rebhuhn besorgt zum Beispiel, so gibt es in der Wirtschaft und Politik heute noch mehr als genug zwielichtiger Leute, denen es nur um den eigenen Profit geht und nicht um das Wohlergehen derer, die sie in Anführungszeichen beraten.
Oder du machst irgendwelche Coachings zu irgendwelchen.
Ja, oder so. Schießt ja alles in dieselbe Scharte letztlich. Ne?
Ja.
Der Kater setzt alles auf eine Karte, weil er keine andere Wahl hat. Alles oder nichts eben. So hoch wie möglich aufsteigen, denn man hat ja bereits erlebt, wie tief und lebensbedrohlich man fallen kann. Zitat, selbst Leser des Märchens vom gestiefelten Kater wie wir, groß geworden in den Klauen des Kapitalismus, wüssten vermutlich der armen Katze des Müllers Burschen nicht ohne weiteres anzuempfehlen, wie in ihrer Lage zu verfahren sei. Das erste ist klar, da sie kein Geld hat, muss sie Geld aufnehmen, so der trügerische Ausdruck im Bankendeutsch beim Ziehen von Krediten. Da sie schuldig ist, überhaupt zu existieren, muss sie sich verschulden, um existieren zu können. Statt ein paar schlechte Handschuhe aus ihrem Pelz zu fertigen, schlägt sie ihrem Herrn vor, ihr nur ein paar Stiefel zu machen. Diese sollen der Vertrauensvorsprung, der Kredit im wörtlichen Sinne sein, der erforderlich ist zu ihrer Existenzgründung. So heißt es wirklich im Wirtschaftsdeutsch, wenn jemand unternehmerisch tätig wird. Und diese Katze nun freilich gedenkt, eine Menge zu unternehmen. Immerhin entwickelt sie mustergültig ganz wie von selbst die ersten drei Hauptregeln kapitalistischen Wirtschaftens. Und so weiter und so fort. Da würde ich abbrechen, weil es dann doch sehr ins Eingemachte geht. Aber ich denke, man hat einen Eindruck bekommen, einen recht eindeutigen Eindruck, wie Drewermann dieses Märchen auf den Punkt bringt und eben ja antikapitalistisch doch deutet. Ich kann die Lektüre echt nur empfehlen. Also der zieht da echt ordentlich vom Leder. Über manche Sätze muss man auch dreimal nachdenken, um sie wirklich zu verstehen. Und wenn man dann erkennt, dass es tatsächlich die Realität widerspiegelt, hat das schon einen bitteren Beigeschmack, finde ich. Ja.
Ja, so mal abgesehen davon, dass ich jetzt erst recht keinen Bock habe, morgen wieder arbeiten zu gehen.
Ja, morgen ist ja wieder Montag, Mist.
Ist das schon echt sehr, sehr spannend. Und ich glaube, wir werden im Laufe des Jahres bestimmt nochmal darauf, sowohl auf Drewermann als auch auf den gestiefelten Kater zurückkommen. Denn es wird in diesem Jahr ja auch um das Thema Geld im Märchen gehen. Und dafür wäre das Märchen natürlich auch ziemlich repräsentativ, würde ich mal sagen.
Ich denke auch, ja.
Also wahrscheinlich wird euch das nochmal begegnen. Wir haben das aber natürlich vor allem deswegen ausgesucht, weil es vielleicht beim Thema Katzen im Märchen das Märchen ist, was einem als allererstes einfällt. Obwohl wir ja im Laufe des Märchen-Podcasts schon einige andere Katzenmärchen auch hatten.
Und ich glaube, die habe ich alle irgendwie vorgestellt.
Was für ein Zufall.
Ich weiß auch nicht. Ja, ich habe mal geschaut, welche ich eigentlich schon vorgestellt habe. Und dann dachte ich mir, Mensch, das waren doch mehr, als ich irgendwie dachte.
Mal gucken, ob ich mich an alle erinnere.
An welche könnt ihr euch denn noch erinnern?
Also an die schwarze Katze, die dann die Frau des Meisters war, irgendwie mit der abgehauenen Pfote.
Genau, das war
in der in einer Gruselfolge oder so?
Ja, genau, ja. Das war sehr gut. Folge Spuk 79. Spuk. Mhm. Und zwar war das die schwarze Katze.
Genau.
Und wie du gesagt hast, da ging es um einen Müllergesellen, der dann nachts gegen die schwarze Katze kämpft. Und die bösen Katzen waren letztendlich die Müllersfrau und die Frauen aus der Stadt. Und er haut ja dann der Frau die Hand ab und das verrät ja dann letztendlich, dass sie die böse Katze ist, also eine Hexe.
Das Vampirkätzchen in unserer Japan-Folge, Folge ja, 37. Ich glaube, das war auch die erste Katze, die wir so prominent in einem Märchen als Hauptrolle hatten.
Mhm, genau. Und zwar war bei der Vampirkatze es ja so, dass sie einer Frau das Blut ausgesaugt hatte und sich dann in die Frau selber verwandelt hat. In diesem Zusammenhang haben wir ja auch die Bedeutung von Katzen in Japan besprochen und sind auf die Neko eingegangen. Also gerne nochmal reinhören. Könnt ihr euch an noch eins erinnern?
War nicht irgendwas mit einer Maus in der Mallorca-Folge oder
ja,
sowas?
Ja, genau.
Stimmt, die in einem Kohlkopf doch wohnen wollten und dann durch das Blut hat sie die Maus dann aufgefressen oder so?
Ja, weil sie das gerochen haben. Ja, ne? War das nicht die Erklärung dafür, quasi, warum Katzen dann irgendwie Mäuse fressen?
Genau. Das war die Folge 45 Mallorca. Da hat dann das Mäuschen, das in einem Kohlkopf wohnte, ein hinkendes Kätzchen geheiratet.
Ja, mit dem Antrag, ne? Hat das Mäuschen nicht ganz viele Anträge bekommen? Und dann
genau.
Ja, stimmt.
Und dann fand sie irgendwie das hinkende Kätzchen so toll. Und dann durch einen Unfall hatte sie ja dann irgendwie angefangen zu bluten. Und dann hat sich das Kätzchen gedacht, Futter!
Da hatte sie im wahrsten Sinne des Wortes Blut geleckt und dann war es für das Mäuschen halt vorbei, ne?
Genau, und hat sie dann gefressen. Und das war dann die Erklärung, wie du schon gesagt hast, warum Katzen Mäuse fressen.
Vielleicht noch, ich meine, das ist kein richtiges Katzenmärchen, aber das war letztes Jahr, als wir über den alten Sultan, das Thema Tiermärchen gesprochen haben.
Da war ja auch die drei dreibeinige
Katze. Genau, da war ja auch eine alte Katze, die quasi ja wie der Sultan so, ich sage es blöd, ausrangiert war. Und da haben sich Katze und Hund dann ja quasi verbündet, obwohl sie ja eigentlich eher als Feinde gelten.
Und weil das Hinken der Katze so aussah, als ob die Steine aufheben würde zum Werfen.
Genau, sowas, und der Schweif der Katze, da hat das Wildschwein doch auch irgendwie
ein Säbel oder sowas. Ja, ja.
Genau. Mhm, ja. Also da war das schon auch so, dass die Katze
nicht unwichtig war,
geholfen hat. Ja. Weil der alte Sultan das alleine so nicht hingekriegt hätte.
Ich habe noch in der Laster- und Tugend-Folge 69 der Fuchs und die Katze vorgestellt.
Stimmt, mit der dem Urlaster, genau.
Genau,
ja, das war das
Hochmut, ne? Da ging es um Hochmut.
Ja.
Ah!
Dass er einen Sack voller Listen hat und sagt sie ihm doch, zieh den Sack doch auf und dann wird er von den Hunden, weil er den Baum nicht hochklettern kann, dann auch.
Genau, der Fuchs ist da sehr hochmütig gegenüber der Katze und sagt so, ja, du kannst ja nichts. Und letztendlich ist das dann sein Verderben und die Katze sitzt da auf dem Baum und
lacht sich ins Pfötchen. Genau.
Das heißt aber, also erstmal, wir hatten schon einige Katzenmärchen.
Und auch da schon wieder weltweit, also Japan, genau. Mallorca.
Ne? Ja, und die Katze ist bisher wirklich immer, inklusive jetzt auch der gestiefelte Kater in sämtlichen Facetten, immer schon als ein listiges, kluges, überlegenes Tier aufgetreten.
Ja, aber gleichzeitig auch gruselig mit dem Bösen verknüpft, wie bei den Hexen zum Beispiel, die ja dann, also streng genommen waren das ja keine richtige Katze, sondern nur eine verwandelte Hexe.
Ja, ja. Genau. Aber auf jeden Fall schon eine gewisse Vielschichtigkeit. Es ist nicht, wenn wir jetzt zum Beispiel an den Wolf denken, da werde ich nachher auch nochmal ausführlich was zu sagen, aber nur schon mal so als Gedanke. Beim Wolf ist ja immer klar gewesen, ja, der ist halt böse.
Sehr Stereotyp.
Sehr Stereotyp. Mhm. Und auch beim Hund haben wir das ja so ein bisschen sehr loyal, treu. So, aber die Katze ist schon durchaus facettenreicher.
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, vielleicht gehen wir nach unseren Märchen mal darauf ein, warum das vielleicht so sein kann.
Auf jeden Fall. Ich denke nämlich, die Märchen, die wir mitgebracht haben, werden das auch nochmal weiter ausführen und vielleicht auch bestätigen.
Ja, wir bleiben erstmal bei den Grimms. Möchtest du anfangen, Elena?
Kann ich machen, wie du möchtest. Soll ich?
Ja, ich überlege gerade, weil wir gerade doch von verwandelten Kätzchen gesprochen haben. Das wäre bei meiner Katze, um zu spoilern, nämlich der Fall. Soll ich anschließen?
Ja, können wir machen, ja.
Denn ich habe mir das Märchen der Müllerbursch und das Kätzchen ausgesucht. Dieses Märchen kenne ich auch mal wieder seit meiner frühesten Kindheit. Ich habe das gefühlt seit schon immer als Hörspiel auf Kassette. Die existiert auch noch. Ich habe das immer gerne gehört. Es steht seit 1819 an Stelle 106 der Kinder- und Hausmärchen. 1815 noch an Stelle 20. Und wurde am 23. Juni 1813 von Dorothea Viehmann, also der Viehmännin, ne, ihr erinnert euch vielleicht, erzählt. Es hat lustigerweise den ATU 402 Maus als Braut. Ja, ich lasse es mal so stehen. Und es ist eigentlich ein recht klassisches Dummlingsmärchen. Es gibt eben drei Müllerburschen. Der Meister sagt, wer mir das beste Pferd bringt, der erbt die Mühle. Also ein bisschen ähnliche Ausgangssituationen wie beim gestiefelten Kater. Die drei ziehen in die Welt. Der Jüngste, der Hans, wieder mal ein Hans, gilt als albern. Hier wird widerwillig mitgenommen. Die übernachten zu dritt in einer Höhle. Die zwei Älteren haben aber keinen Bock auf ihn und verlassen ihn dann. Woraufhin der Hans einem Kätzchen begegnet, was ihm ein Pferd verspricht, wenn er ihr 7 Jahre dient. Und sie nimmt ihn dann mit in ihr verwunschenes Schlösschen, wo lauter andere Katzen wohnen, die unter anderem auch wunderbar musizieren, zum Beispiel mit Kontrabass, Geige und Trompete.
Katzen brauchen
furchtbar viel Musik, da musste ich auch dran denken. Bei den Aristocats, genau. Mhm. Er wird in diesem Schloss sehr gut versorgt, er dient der Katze eben, muss unter anderem Holz klein machen, wobei das etwas ungewöhnlich ist. Axt, Keile und Säge sind aus Silber und der Schläger aus Kupfer. Er muss Heu machen, wobei die Sense aus Silber und der Wettstein aus Gold ist. Und ein Haus bauen, wobei auch hier wieder Bauholz, Zimmeraxt und Winkeleisen auch aus Silber sind. Nach 7 Jahren nimmt die Katze ihn mit in den Stall, wo 12 Pferde stehen. Sie gibt ihm Wegzehrungen mit für den Weg zum Meister zurück, aber kein Pferd. Das wolle sie in 3 Tagen nachbringen. Und so kehrt der Hans nach den 7 Jahren in denselben Lumpen heim, die natürlich noch viel schlimmer aussehen als zu Beginn der Zeit. Er wird verlacht, muss draußen essen und im Gänsestall schlafen. Nach 3 Tagen fährt dann eine Kutsche mit 6 Pferden vor. Eine Königstochter steigt aus. die, Spoiler, das bunte Kätzchen war, was er eben am Anfang getroffen hat. Sie klärt es aber noch nicht auf. Also der Meister begutachtet dann die Pferde der zwei anderen Müllerburschen. Daraufhin gibt die Katze dem Hans sein verdientes Pferd. Und der Meister sagt, das ist das Schönste, der Hans soll die Mühle erben. Aber die Prinzessin gibt sich zu erkennen, nimmt den Hans mit. Das von ihm gebaute Haus ist zu einem Schloss geworden. Darin war alles aus Silber und Gold. Und sie heiraten und werden glücklich. Und, was bei den Grimms eher ungewöhnlich ist, ist eine Moral hintangestellt. Darum soll keiner sagen, dass wer albern ist, deshalb nichts Rechtes werden könne.
Ja, ist auch ja ähnlich wie bei unserem Costantino Fortunato.
Genau.
Er erlangt durch die Katze einen größtmöglichen sozialen Aufstieg.
Genau, also es gibt gewisse Parallelen, aber halt auch große Unterschiede, dass die Katze hier keine richtige Katze ist, sondern eine verwunschene Prinzessin.
Das heißt, hier kommt so eine magische Komponente dann irgendwie noch hinein. Und natürlich ganz wichtig, der Mensch muss den Katzen dienen. Ne? Also
ja,
das ist vielleicht die wichtigste Botschaft. Okay, ja, dann kann ich doch eigentlich anschließen. Oder habt ihr noch Ergänzungen?
Nee, leg los.
Ebenfalls ein Grimm-Märchen. Katze und Maus in Gesellschaft finden wir seit der ersten Ausgabe in den Kindernhausmärchen an Stelle 2. Ich kannte es vorher tatsächlich aber nicht.
Direkt nach dem Froschkönig. Ja. Ich kannte das. Ja. Habe ich auch als Hörspiel gehabt.
Nee, mir war das tatsächlich sehr unbekannt. Steigen wir mal in die Handlung ein. Eine Katze hat Bekanntschaft mit einer Maus gemacht und ihr trotz anfänglicher Bedenken dann doch die Vorteile nahegebracht, die es habe, wenn sie doch in einem Haus zusammen wohnen wird. Also auch hier wieder eine Allianz. Fast ja ein bisschen wie die Hochzeit aus dem mallorquinischen Märchen. Genau.
Und sofort schrillen alle Alarmglocken.
Da denkt man sich doch, ach, kann das gut gehen? Naja, die Katze sagt, für den Winter, da müssen wir doch Vorsorge tragen, sonst leiden wir Hunger. Und du, Mäuschen, kannst dich nicht überall hinwagen und gerätst mir am Ende in eine Falle.
Sehr fürsorglich.
Ja, also die Katze scheint sich Sorgen zu machen. Und die beiden besorgen sich ein Töpfchen mit Fett.
Lecker.
Ja.
Also ich muss sagen, Sansa liebt Butter.
So viel
zum Fett.
Stimmt.
Du, aber die Mäuschen, die ich hatte, tatsächlich, also wir hatten noch so ein metallenes Laufrad, was irgendwann dann anfing zu quietschen. Und weil du das ja nicht mit Maschinenöl ölen kannst, weil die Mäuschen sonst gestorben wären, wenn die daran geleckt hätten, mussten wir das dann alle paar Wochen mit Butter fetten. Und die haben es ja da drauf gestürzt. Und auch die Finger wurde Butter drauf war abgeleckt. Also das muss echt ein Festessen für Mäuschen sein.
Für Katzen scheinbar auch.
Also
Praxischeck
passt das, ne?
Bestanden.
Ja. Biologisch fundiertes Märchen. So.
Richtig. Da sie aber natürlich nicht sofort über das Töpfchen herfallen möchten, haben sie natürlich überlegt, ja, wo wollen wir das denn lagern? Weil wir brauchen es ja für den Winter und da soll ja eigentlich noch was da sein.
Und wo klaut keiner was?
Halleluja.
In der Kirche.
Amen. So, jetzt kam es aber, dass die Katze leider schon vor dem Winter Hunger bekam und sich überlegte, wie komme ich daran? Wir haben ja heute schon öfter gehört, Katzen haben ja ganz kreative Ideen. Und deswegen hat sie dem Mäuschen dann was von irgendeiner Verwandtschaft erzählt, wo sie zum Gevatter gesucht wurde und die sie jetzt unbedingt besuchen müsste. Ja, und das gutgläubige Mäuschen ahnt natürlich nicht, dass das eine Lüge ist. Und die Katze stattdessen geradewegs in die Kirche ging und von dem Fetttöpfchen die Haut ableckte.
Armes, naives Mäuschen.
Ja, und die Maus fragt dann auch, wie das Kind denn hieße, weil sie möchte ja so ein bisschen wissen, was die Katze da so erlebt hat. Die Katze sagt aber nur, ja, das Kind heißt Haut ab. Kam der Maus ein bisschen komisch vor, aber gut, muss man ja so hinnehmen. Ne?
Ja, ich meine, andere...
Listen and we don't judge.
Ja, genau. Ich meine, andere Tiergöttung, andere Namen.
Genau.
So ist das, ja.
Und Eltern geben dann ihren Kindern auch ganz verrückte Namen.
Ja, eben. Auch damals schon.
Also, alles noch erklärbar.
Ja.
Aber dann überkam die Katze wieder ein Gelüst. Wieder erzählte sie, dass sie zum Gevatter gebeten worden sei und zur Verwandtschaft müsste und diesmal fraß sie den Fetttopf halb leer. Der Name des zweiten Patenkindes war demnach
halb leer.
Halb aus.
Ja, okay.
Und ihr könnt euch denken, das Ganze wiederholte sich auch ein drittes Mal. Die Maus war wegen der komischen Namen inzwischen deutlich misstrauischer. Doch während sie halt wieder das Haus aufräumte, schleckte die naschhafte Katze den Topf letztlich ganz leer. Und deswegen hieß das nicht vorhandene Patenkind dann auch
rein aus.
Ganz aus.
Ach Mist.
Aber rein aus wäre auch schön gewesen. Tja, Maus misstrauisch, wundert sich, aber okay, muss man so hinnehmen. Aber dann kam der Winter und da checkte die Maus dann endlich, wie die Katze sie die ganze Zeit hintergangen hatte. Aber da war es halt zu spät. Noch während die Maus mit der Katze schimpfte, fraß diese sie mit einem Happen aus. Und der letzte Satz im Märchen lautet, auch eigentlich eine Moral,
ja.
Siehst du, so geht's in der Welt.
Das ist eigentlich deprimierend.
Auch ohne Dreh war man direkt von den Grimms schon eigentlich eine ziemlich krasse Kapitalismuskritik.
Genau, ne? Genau, denn worum geht's? Der Stärkere gewinnt. Und die Katze ist hier natürlich doppelt stark, weil sie zum einen der Maus körperlich überlegen ist, aber auch, weil sie listig und auf ihren eigenen Vorteil bedacht ist. Die Maus hingegen ist gutgläubig und lässt sich ausnutzen. Passt von der Moral her eigentlich sehr gut zum gestiefelten Kater. Mhm. Denn eigentlich geht's hier darum, wer in der Welt bestehen will, hier symbolisiert ja durch diesen harten Winter vor allem, kommt mit Moral nicht weiter, es siegen Egoismus und Lüge.
Und bei Pierrot und den Grimms wird der Zauberer ja auch in Gestalt der Maus, in die er sich verwandelt hat, dann auch vom Kater gefressen.
Richtig. Und was hier einfach auch nochmal bemerkenswert ist, auch hier, genau wie in der gestiefelte Kater, es ist die Katze, die das Game einfach verstanden hat. Sie ist zwar nicht moralisch integer, kommt dafür aber weiter. Also ganz klar Systemkritik.
Also bei mir wird es ein bisschen seichter.
Okay, ich bin gespannt.
Es knüpft tatsächlich ein bisschen an Christians Märchen an.
Ah, okay.
Und zwar ist es ein Märchen aus der Schweiz und heißt das Katzenschloss.
Oh. Und das Katzenschlössli.
Aber ich habe mir das so vorgestellt. Ja. Ich dachte, mein ganzes Schloss voller Kleider, süßer Kätzchen.
Das müsste dann ATU 545a sein, glaube ich. Das war das Katzenschloss, wenn ich mich richtig erinnere, ja.
Ui, Respekt. Kann ich jetzt nicht bestätigen, aber wird schon so sein.
Das klang auf jeden Fall überzeugend.
Haben wir doch heute gelernt. Gut. Selbstsicheres Auftreten, selbst bei völliger Anwesenheit. Aber ich meine wirklich, weil 545b war ja der ATU des gestiefelten Katers und ich meine A eben das Katzenschuss.
Okay, dann kennen wir jetzt auch den ATU. Einmal kurz zum Inhalt. Und zwar, an einem Sommerabend ritt ein Ritter durch den Wald. Und da begegnete ihm ein Schwarm grauer Katzen. Oh, ich wäre schon dabei.
Ein Schwarm Katzen? Ist das zoologisch korrekt? Ist das der richtige Terminus? Ist es nicht...
wahrscheinlich ein Rudel hast du nicht.
Ne? Aber wie sagt man bei Katzen? Man? Eine Rotte? Nein.
Weiß ich nicht.
Das weiß ich
eine Gang von Katzen?
Ist egal, sie sind graue Katzen sind süß.
Ja.
Jedenfalls eine Menge Katzen, die dann da süß sitzen und wild miauen und ihm einen verborgenen Pfad zeigen. Praktisch.
Ja.
Sie führten den Ritter durch das Dickicht und da erreichten sie ein schimmerndes Schloss auf einem grünen Hügel. Und die Katzen hießen ihn auch, hineinzutreten. Und auf einem prächtigen Thron lagen zwei wunderschöne Katzen, eine weiße und eine schwarze. Und bevor der Ritter etwas sagen konnte, befand er sich bereits in einem prunkvollen Gemach mit erlesenen Speisen.
Klingt schon mal gut.
Ne? Mhm. Und auch ein seidenes Bett fand er vor. Mhm. Und in das legte er sich und schnell ist er auch dann eingeschlafen.
Typisch Mann.
Er hatte halt einen langen Ritt. Nicht lange, da zupfte eine schwarze Katze an ihm. Mau, mau, mau. Und sprach, vor einigen Jahren war ich ein mächtiger Fürst und die weiße Katze meine Tochter, die grauen Katzen mein Hofstaat. Aber ein böser Zauberer, dessen Befehle ich verweigerte, verwandelte uns alle in Katzen. Wenn ihr aber so mutig seid und heute Nacht auf den Hügel steigt, wo die drei goldenen Kreuze blinken und die Zauberwurzel unten am mittleren Kreuz holt und uns alle damit berührt, so werden wir alle von dem Zauber befreit. Und dann sollt ihr auch meine Tochter heiraten und mit ihr über mein Volk herrschen.
Klassiker.
Ja, ne? Ich auch gedacht. Ja, und im Endeffekt zog der Ritter dann auch los, hat sich gedacht, ja, ist da ein guter Deal. Es war natürlich wirklich auch anstrengend, ne? Also er musste da den Berg hoch und dann begann schon das ohrenbetäubende Geheul und der Wind heulte und es sauste und brauste. Und aus den Ritzen stiegen Schreckensgestalten empor, Blitze schlugen nieder, aber der Ritter... Der ließ sich nicht beirren.
Du wolltest es mir auch nicht so einfach machen. Ne?
Nein, auf keinen Fall. Ich meine, der Zauberer hat natürlich da auch ein paar Moves eingebaut. Ja, ne? Und schließlich erreichte er die Höhe mit den drei Kreuzen und nahm todesmutig die Zauberwurzel an sich und ging wieder den Berg runter. Und zurück zum Schloss berührte er dann die Katzen und zack, bums, in einem Lichtermeer. Alle wurden wieder zu ihren Ursprungsgestalten, also... Der König, die Prinzessin und der Ritter war ja schon
der Hofstaat,
genau.
Die Kinder,
ich hätte lieber die Katzen behalten.
Ja, irgendwie schon, ne? Ja, aber ich so hatte er natürlich eine Prinzessin und Happy End, ne? Und er wurde dann auch noch König.
Ist klar.
Also ich bin immer maßlos, ich möchte Ritter und Katze haben, also...
Genau, was sich hier doppelt ist, dass es hier um verwunschene Katzen sich handelt, eben im Prinzip auch wie bei dir in dem Märchen, Christian.
Aber schon etwas adeliger bei dir, ne? Also bei mir ist das so ein bisschen
Handwerksniveau. Aber es ist ja auch eine Prinzessin, ne?
Ja, aber der Rest ist eher so Handwerk und bei dir ist es immerhin schon ein Ritter und ne, nicht ja, irgendwie da so
stimmt.
Holz hacken und Heu machen, sondern halt wirklich da einem Helden würdige Aufgabe bestehen, so mit Ungeheuern und so, was dazu gehört.
Ja, und wieder der soziale Aufstieg, den haben wir jetzt wieder mal.
Ich meine, Ritter ist schon nicht schlecht, aber König ist halt nur
genau.
besser.
Und was ich hier bemerkenswert finde, was eigentlich auch ganz gut zu so einem Wesen der Katze passt, ich meine, der sagt man ja auch nach, dass Katzen eigensinnig sind, dass sie sich nichts aufdiktieren lassen. Und genau deswegen ist doch der ganze Hofstaat und König und so auch verwandelt worden, weil er doch nicht das machen wollte, was der Zauberer sagt.
Genau.
Katzen machen ja auch nicht so gerne das, was man sagt. Also ich finde, da schimmert schon dieses Wesen von Katzen durch oder es ist naheliegend, warum sie in Katzen verwandelt wurden.
Ja,
ne?
Finde ich auch.
Stimmt, genau. Da macht das schon Sinn, warum es gerade diese Tiere dann auch geworden sind. Mhm. Ja.
Okay, da sind nochmal ziemlich viel Input. Also zum Thema Katzen im Märchen haben wir jetzt schon einige Beispiele. Versuchen wir das Ganze vielleicht mal zum Aspekt Rolle und Funktion zusammenzufassen. Was soll das, was machen die eigentlich? Und ich glaube, erstmal können wir sagen, dass Katzen grundsätzlich ja sehr vielschichtige Wesen sind. Und die Frage ist ja, wird diese Vielschichtigkeit auch im Märchen abgebildet oder begegnet uns da nur ein bestimmter Typus? In unserer heute schon öfter zitierten Folge zum Thema Tiermärchen im vergangenen Jahr haben wir auch über die Fabel gesprochen, wenn ihr euch erinnert. Keine Sorge, wiederhole ich jetzt nicht. Aber in den Fabeln ist es ja so, dass Tiere ein, zwei bestimmte Eigenschaften haben, sodass man als Leser oder Leserin direkt weiß, ah ja, das und das erwartet mich. Und bei manchen Tieren ist das ja auch im Märchen der Fall. Denken wir eben auch an den heute schon genannten Wolf. Bei der Katze, finde ich, ist das nicht so. So viel kann ich an der Stelle schon mal sagen. Ich habe mir nämlich mal überlegt, welche Rolle und auch die damit verbundene Funktion wir Katzen im Märchen zusprechen können. Und da wir ja im Laufe der letzten Jahre schon einige Katzenmärchen hatten, habe ich da auch einiges gefunden. Bezogen auf den gestiefelten Kater haben wir da natürlich erstmal die Rolle des schlauen Helfers. Die Katze ist intelligent, redegewandt, manipulativ im positiven Sinn, cleverer als der Mensch, treu und hilfsbereit, aber nicht ohne dafür auch einen eigenen Lohn vielleicht zu fordern. Sie ist der Held der Geschichte. Also das heißt, die Katze ist auch ein Symbol dafür, dass Verstand wichtiger ist als Herkunft oder Vernunft. Intelligenz ist die wahre Macht. Es ist vielleicht auch die Macht der Katze. Katzenmenschen sagen ja auch häufig, dass sie Katzen lieber mögen, weil Katzen eben eigenständig und schlauer sind vielleicht als der ein oder andere Hund. Ohne Wertung, ich stelle das nur einfach mal so hin.
Sie haben zumindest ihren eigenen Willen und den kann man auch definitiv nicht brechen.
Ja, Hunde sind halt so devot. Ne? Das mag ich an Hunden auch nicht so.
Es ist halt auch immer die Katze, die Botschaft des Märchens eigentlich vermittelt. Sie kompensiert menschliche Schwäche. Sie ist überlegen, lenkend, manchmal vielleicht auch bevormundend. Sie sagt auf jeden Fall, wo es lang geht. Das heißt, die Katze erlaubt dem Märchen, soziale Grenzen zu überschreiten, ohne den Helden selbst unrealistisch klug zu machen. Ne? Es wird einfach so ein bisschen verlagert. Ist ja gerade bei unserem gestiefelten Kater sehr, sehr deutlich. Ich habe vorhin auch schon mal gesagt, dass wir in Bezug auf Straparola den gestiefelten Kater auch so als Grenzgänger verstehen können. Und das gilt für Katzen im Märchen allgemein. Denn in vielen Märchen wie im Volksglauben gelten Katzen als Wesen zwischen Haus und Wildnis, zwischen Leben und Tod, manchmal sogar zwischen Menschen und Geisterwelt. Deshalb tauchen sie oft als Begleiter von Hexenfeen oder Zauberern auf.
Drewermann, das habe ich in meinem Auszug jetzt weggelassen, hatte auch nochmal ganz klaren Bezug auf die Katzengöttin Bastet gezogen, dass das halt auch das Wesen der Katze in Literaturen bis heute scheinbar beeinflusst. Mhm. Ne?
Ich habe auch noch ein Beispiel aus der keltischen Mythologie, passend zu unserer letzten Folge, die Cat Thith. Die Katze besitzt einen weißen Fleck auf der Brust und ist davon abgesehen ganz, ganz schwarz. Und sie wird mit Feen in Verbindung gebracht. Und ihr Name bedeutet übersetzt auch Feenkatze. In manchen Sagen kann sie aber auch als verwandelte Hexe auftreten. Und sie ist eigentlich nicht darauf aus, Menschen zu schaden. Das haben wir ja heute auch festgestellt. Also Katzen wollen Menschen nicht unbedingt schaden. Sie stehen ihnen schon irgendwie zur Seite. Wenn du sie aber ärgerst, zum Beispiel, weil du sie an abgelegenen Orten überrascht oder du sie bedrohst, dann kann sie ganz schön wild und gefährlich werden. Beispiel 2, Erinnerung an unsere Japan-Folge. Jenny hatte da die Bakeneko oder die Nekomata vorgestellt. Das sind ja Katzen, die durch Alter oder Magie übernatürliche Kräfte erlangen können. Das heißt, Katzen können auch Vermittler zwischen menschlichen und übernatürlichen sein. Ihr Verhältnis zu Menschen ist in dem Fall dann eher distanziert, beobachtend und dann vielleicht auch nicht mehr so ganz loyal. Der Mensch ist eben nicht ihr Herr, sondern Teil eines größeren kosmischen Gefüges und der Katze öfter dann auch unterlegen. Darauf aufbauend natürlich die Verbindung zu Magie und Hexerei. Aus dem historischen Kontext wissen wir, Katzen, gerade schwarze Katzen, waren Begleiter von Hexen oder galten sogar als verwandelte Hexen. Und war das nicht auch in einem frühen Märchen, was du mal vorgestellt hattest, so Christian, mit der Hexe, die da auf dann davon geflogen ist, war da nicht auch irgendwas
ach
mit
so,
der
Katze? Du meinst wahrscheinlich Hexe Pfarrerin.
Ja, war die nicht auch eine Katze?
Das weiß ich
oder
nicht.
Verwechsel
ich erinnere
ich da
mich gerade aber an Jorinde und Joringel, wo die Hexe auch sich tagsüber als oder, Katze verwandelt.
Okay, siehst du, genau. Also da haben wir auf jeden Fall diesen Bezug zur Magie und da greifen natürlich Überreste aus diesem mittelalterlichen Aberglauben, der Katzen als Vertraute von Hexen darstellt oder sie als Spione und Helfer von Hexen versteht.
Es gab ja durchaus auch Katzenverbrennungen, ne?
Oh Gott, ja. Das heißt, in so einem Fall fungiert die Katze natürlich als verlängerter Wille des Menschen oder als dessen dunkle Seite. Sie steht sozusagen für eine Externalisierung von verbotener Macht. Die Katze macht dadurch sichtbar, was der Mensch eben nicht offen sein darf. Dann haben wir die Katze als Symbol für Unabhängigkeit und Eigenwillen. Denn im Gegensatz zu Hunden sind Katzen im Märchen nicht blind loyal. Sie folgen ihren eigenen Regeln und helfen nur, wenn sie möchten oder wenn sie im besten Fall vielleicht auch etwas davon haben, wie in unserem Straparola-Märchen einen vollen Bauch zum Beispiel. Und das ist bei Katzen ja auch immer ganz, ganz wichtig, weil die verhungern ja 6-mal am Tag.
Nicht nur bei Katzen. Ich kenne das auch.
Ja, und das macht Katzen natürlich perfekt für Geschichten über List, Freiheit und Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und Eigenwillen. Für Märchenfiguren, die oft in einem sehr eng gesteckten moralischen Rahmen stecken, sind das ja schon eher schwer erreichbare Eigenschaften. Wir kennen zum Beispiel aus dem russischen Volksmärchen den Kater Bajun. Bajun?
Bajun? Bajun, Bajun, ne? Ja, ich glaube schon.
Das ist ein magischer Kater, der Reisende mit Geschichten einschläfert, nur widerwillig hilft und eine sehr gefährliche autonome Intelligenz verkörpert.
Ich muss gerade an den Prolog von Ruslan und Ljudmila von Puschkin denken. Mhm. Mit dem Kater, der auf einer, ich glaube, goldenen Kette spazieren geht. Ich erinnere mich nur, Idiot na prava skaska gavrit. Also wenn er nach rechts geht, dann erzählt er ein Märchen.
Ah, ja.
Wenn er nach links geht, singt er ein Lied oder so. Ich weiß es nicht mehr. Aber das ist auch so eine Verknüpfung auf jeden Fall mit Märchen und Katze.
Ja, und woran ich noch denken musste, auch wenn es nicht direkt ein Märchen ist, ist natürlich die Grinsekatze aus Alice im Wunderland. Ne? Die nach Belieben auftaucht und wieder verschwindet, Hinweise gibt, ohne je wirklich zu helfen.
Also die finde ich auch so ziemlich ambivalent.
Genau,
ne?
Ganz genau.
Also im Buch noch krasser als in der Disney-Zeichentrickverfilmung. Da ist die ja noch relativ sympathisch, bisschen gaga, aber irgendwie lustig. Aber im Buch, im Original ist die ja ziemlich ambivalent. Ne?
Absolut. Ne? Sie steht einfach für eine Freiheit von Regeln und Logik in dem Fall natürlich auch. Sie stellt menschliche Autorität in Frage. Sie ist den Menschen überlegen, weil sie einfach mehr weiß, dieses Wissen aber nicht preisgibt. Und der Mensch ist hier bestenfalls ein Lernender, was nicht bedeutet, dass er wirklich versteht, was er lernt. Er ist aber auf keinen Fall ein Beherrscher. Dann haben wir natürlich, denken wir nochmal an unsere Japan-Folge, die Katze als Glücks- oder Unglücksbringer. Ne? Du hattest ja die Maneki-Neko-Figur auch in der Japan-Folge genannt, also die Winke-Katze, die in Japan ja für Wohlstand steht. Das heißt, Katzen können auch für Reichtum, Schutz und Fruchtbarkeit stehen.
Oder passt doch auch voll zum gestiefelten Kater. Ne?
Voll,
ja.
Aber auf der anderen Seite auch für Tod, Betrug oder Unheil.
Passt auch, also Betrug und ich meine, der Zauberer wird ja als Maus dann auch von dem Kater gefressen. Ne?
Richtig. Und das ist natürlich super spannend, weil diese Ambivalenz macht sie narrativ natürlich total spannend und unberechenbar. Wir wissen eben nicht, wie zum Beispiel in Fabeln, wie zum Beispiel beim Wolf im Märchen, die Katze wird sich so verhalten.
Und man kann aber schon davon ausgehen, dass wahrscheinlich beide Seiten zum Vorschein kommen, aber man weiß nicht, in welcher Situation welche Seite hervortritt.
Richtig. Was wir außerdem haben, das ist ja das, was ihr beide in euren Märchen heute vorgestellt haben. Katzen als verwandeltes oder verzaubertes Wesen ist ja ein ganz typisches Motiv, was uns auch in Tiermärchen begegnet. Und letztlich können wir sagen, dass die Katze im Gegensatz zu vielen Tieren im Märchen nicht nur ein Werkzeug oder ein netter Sidekick ist. Sie ist selten ein Besitz, sondern eher ein Partner auf Zeit, ein Spiegel des Charakters und eine Grenzfigur, die Machtverhältnisse verschiebt. Also Kurzform, der Mensch ist eher passiv, die Katze bewertet, lenkt und konterkariert. Ihre Handlung ist niemals unüberlegt. Und das macht sie natürlich total spannend und für den Menschen vielleicht auch ein bisschen unberechenbar.
Vielleicht ganz interessant nochmal als Ergänzung. Mhm. Ich habe mich ja auch sehr mit dem Buch hier von Barbara Starmer auseinandergesetzt. Das heißt Katzenmärchen. Und ich fand ganz interessant, sie hat da ja unterschiedliche Kategorien gemacht. Ich glaube, das passt ganz gut zu den Merkmalen, die du genannt hast. Und zwar hat sie einmal die weiße Katze, die in Wirklichkeit eine verzauberte Prinzessin ist. Da würden ja jetzt unsere Märchen zu passen. Die mütterliche, beschützende und weissagende Katze, das Abbild und Symboltier der alten Muttergöttin. Die unheimliche und dämonische Katze, also die Hexenkatze. Ne, das ist
Tierkatze.
Genau. Und im Prinzip alles, was halt mit Hexen, das wäre jetzt zum Beispiel auch die schwarze Katze, würde da auch reinpassen. Dann der listige, kluge und gelehrte Kater. Das wäre dann natürlich so gestiefelter Kater. Yes. Und der zauberkräftige Kater, also im Prinzip alles, was irgendwie mit Magie zu tun hat.
Ja.
Das waren jetzt so die Kategorien. Fand ich jetzt erstmal nicht schlecht. Könnte man ja vielleicht ergänzen, aber ich fand eigentlich, dass so die Märchen, die wir bislang so hatten, eigentlich ganz gut da reinpassen.
Definitiv. Als Ergänzung dazu würde ich noch ein Buch vorstellen wollen, das von Sigrid Früh und Ulrike Kraftschick, ihrer Tochter, herausgegeben wurde. Das heißt einfach Katzen, Märchen, Brauchtum, Aberglaube im Stendel Verlag. Und da sind es auch 5 Kategorien. Einmal die mystische Katze, dann die magische Katze, die Katze bei Mensch und Tier, dann einmal Redewendung und Sprichwörter mit Katzen und dann 5. was ich sehr interessant finde, die Katze in der Volksmedizin.
Aha, okay.
Ja.
Da ist auch Katze, also Maus in Katz und Maus in Gesellschaft drunter.
Genau,
ne?
Richtig, ja, genau. Mhm.
Okay.
Also ist ein, ich habe ja auch schon mal erwähnt, ne, also das ist so ein bisschen esoterisch manchmal anmutend, was von Sigrid Früh so kommt. Ich sehe hier gerade, also es ist auch ein Lesezeichen hier drin mit der Katze, die auf dem Titelbild zu sehen ist, mit so einem aufgeklebten Heilstein oder so. Ich weiß nicht, was es sein soll. Übrigens auch von ihr signiert tatsächlich das Buch. Aber ich finde, zur Recherche ist Sigrid Früh schon zu gebrauchen, weil sie halt zu allen möglichen und unmöglichen Themen Märchen und Ähnliches zusammengetragen hat. In ihren Deutungen muss man aber auch immer ein bisschen vorsichtig sein, finde ich.
Ja, aber da kann man ja auch sich selber dann seine eigenen Gedanken
machen. So ist es. Und ich hoffe, das machen wir hier. Ganz
auf jeden
gut.
Fall, aber es, ich finde, die Ansätze widersprechen sich jetzt nicht.
Nee, überhaupt nicht.
Irgendwelche Dinge, genau. Die jetzt...
Nein. Ich meine, bei solchen Sachen ist es ja sowieso immer die Frage, wie fasst du Kategorien, welche Obertitel gibst du, kannst du damit überhaupt alles abdecken? Wir werden wahrscheinlich heute hier auch nur einen Auszug darlegen können, weil wir natürlich jetzt nicht ein Jahr Forschung hinter uns haben und da irgendwie was vorlegen können. Aber ich denke, so zum Anstoß und um das, was wir jetzt über 4 Jahre Märchenpott letztlich auch in diesem Bereich so zusammengetragen haben und vorgetragen haben, ist es, glaube ich, schon mal ein ganz gutes Fazit. Ich finde aber, einen Schritt müssen wir noch gehen, weil die Katze ist ja nicht das erste Tier, das wir hier im Märchenpott betrachten. Wir hatten ja bisher auch den Hund so ein bisschen gehabt, war zwar keine einzelne Folge, aber wir haben doch im Bezug auf den alten Sultan öfter darüber gesprochen und natürlich im Ende
der
letzten
Hund
Jahres.
Der Hund und der Sperling war ja auch nochmal, ne, in der
genau.
Folge.
Genau. Und Ende letzten Jahres haben wir dann auch über den Wolf gesprochen und ihm eine Folge gewidmet. Und ich glaube, wenn man das miteinander vergleicht und gegenüberstellt, wird schon nochmal sehr deutlich, was für eine besondere Rolle die Katze da auch spielt.
Aber interessant finde ich, ich meine, der Wolf, der hatte ja auch ein wirklich schlechtes Image. Und die Katze hat ja zum Teil auch geschichtlich gesehen, jetzt wenn man in Richtung Hexenverfolgung und so denkt, auch eine Zeit lang ein sehr schlechtes Image.
Aber
der Unterschied ist, beim Wolf hat es sich nicht geändert,
genau. Bei
der Katze schon. Ich meine, die Katze ist jetzt das beliebteste Haustier. Ne?
Genau, also die Katze hat da schon rein historisch natürlich eine größere Entwicklung durchgemacht.
Ja, aber in den Märchen kommt das Negative schon eher durch, weil diese moralischen Grauzonen, nenne ich das mal, also aus damaliger religiöser Sicht vor allen Dingen auch, natürlich echt schwierig und, also ich sage jetzt mal ganz platt, unchristlich sind. Ne?
Andererseits muss man natürlich sagen, ist die Katze dadurch einfach spannend. Sie ist einfach viel
natürlich,
spannender.
Das schließt sich ja auch nicht aus.
Ne? Aber, der Wolf, wo du weißt, ja, der ist halt gierig und am Ende wahrscheinlich ziemlich blöd.
Der ist natürlich auch unchristlich. Ne?
Genau.
Ja, aber du weißt bei der Katze nicht, woraus hinausläuft.
Ja, und und das ist einfach spannender, weil du selber vielleicht auch eher merkst, ja, okay, rein moralisch ist das nicht so richtig, was sie macht, aber finde ich persönlich das so falsch? Also sie lädt dich ja in ihrer Ambivalenz auch so ein bisschen ein, deine eigenen Grauzonen
natürlich
mal auszutesten.
Zu hinterfragen. Und jetzt frage ich mal ganz direkt, hattet ihr denn als Kind oder auch jetzt als Erwachsene mit dem Zauberer, der sich in eine Maus verwandelt und gefressen wird, Mitleid?
Nein, natürlich nicht.
Ich fand, das war ein kluger Move.
Mega klug.
Im Nachhinein, also als ich älter wurde, dachte ich mir, boah, so ganz richtig ist es vielleicht doch nicht, aber naja, Pech,
ja,
ne, also so.
Ja. Bis heute nicht, muss ich ehrlich sagen, auch wenn ich natürlich weiß, eigentlich geht das nicht, aber das ist aber jetzt eigentlich schon ziemlich gut vorbereitend zu dem, was ich mir so zu Hund, Wolf und Katze so ein bisschen überlegt habe, weil grundsätzlich würden wir wahrscheinlich vom Grundbild her sagen, ja, der Hund ist halt treu und wachsam, der Wolf wild, gierig, gefährlich, meistens dann aber auch ein bisschen blöde Und die Katze ist eben schlau, eigenständig und, wie wir gesagt haben, ambivalent. Und das zeigt sich zum Beispiel auch in ihrem Verhältnis zum Menschen. Beim Hund haben wir eine klare Hierarchie. Der Mensch ist der Herr, der Hund schützt, warnt, opfert sich. Alte Sultan ist ja das perfekte Beispiel dafür. Moralisch ist er eindeutig positiv besetzt und der Hund bestätigt quasi die menschliche Ordnung, in der der Mensch das höchste und wichtigste Wesen ist. Der Wolf hingegen ist kein Partner, sondern immer der Antagonist, bis auf diese eine Ausnahme, die wir da gefunden haben. Er verkörpert die Bedrohung von außen, aber auch die dunkle Seite des Menschen, beziehungsweise die Eigenschaften, die gesellschaftlich nicht akzeptiert sind, steht für ungezügelte Triebe und bricht somit die menschliche Ordnung.
Und er ist ja auch ein bisschen der Dumme immer, ne?
Immer, genau. Vielleicht auch, um seine Bosartigkeit abzuschwächen, so ein bisschen, ne?
Ja, das stimmt.
Die Katze hingegen ist in ihrer Verhältnis zum Menschen, aber auch zu anderen Tieren, ich würde mal sagen, verhandelbar. Es ist nie selbstverständlich, wie sie sich dir gegenüber verhält. Sie hilft aus Eigeninteresse oder auch aus Einsicht, entzieht sich aber immer der Kontrolle. Selbst wenn der Mensch von ihr profitiert, so ganz verstehen tut man sie irgendwie nicht. Sie bleibt in Teilen immer ein Rätsel. Daraus ergibt sich dann letztlich ja auch eine unterschiedliche narrative Funktion. Der Hund stabilisiert die Situation, der Wolf erzwingt immer einen Konflikt und die Katze lenkt die Handlung.
Aber eben nicht vorhersehbar, ne?
Also richtig. Das macht's, in welche Richtung es geht, wissen wir halt nicht. Die moralische Bedeutung ist demzufolge natürlich auch anders. Der Hund ist moralisch eindeutig festgelegt, Treue, Gehorsam, Opferbereitschaft. Seine Moral ist normativ. Der Wolf hingegen
ein
ist...
Ein guter deutscher Schäfer.
Genau, ja, genau. Der Wolf ist eindeutig negativ besetzt. Er steht für Gier, Gewalt, Täuschung. Seine Moral ist warnend. Die Katze hingegen ist eben ambivalent. Sie kann gut oder gefährlich sein, je nach Kontext. Und dadurch ist ihre Moral situativ. Außerdem haben wir auch eine unterschiedliche Nähe dieser drei Tiere zu Kultur und Natur. Der Hund, den verorten wir am Haus, im Dorf, am Hof. Der Wolf ist eindeutig im dunklen Bereich, in der Wildnis, im Wald. Die Katze aber kann uns sowohl im dunklen Wald als auch im Haus begegnen.
Naja, da ähnlich, also so wie Wolf und Hund ja krass getrennt sind, einmal die Wildurform und einmal die domestizierte.
Genau.
Gibt es ja bei Katzen eben halt auch die Wildkatze, also auch nach wie vor noch in europäischen Wäldern und die Hauskatze, die aber nicht unbedingt immer ans Haus gebunden ist, sondern Freigängerkatzen dürfen ja auch umherstreuen und das ist dann ja auch so ein Zwischending auch wieder.
Ja, ganz genau. Auch in Sachen Intelligenz und Sprache unterscheiden die Tiere sich. Der Hund versteht Befehle, er spricht eher selten. Der Wolf hingegen spricht eine Menge, lügt aber meistens, ist gefährlich, aber eben auch dumm. Der Mensch kann ihn besiegen, das ist ganz, ganz wichtig. Die Katze hingegen ist schwer zu überlisten, denn sie ist clever, rhetorisch und manipulativ. Das heißt, der Hund braucht die Sprache eigentlich kaum, da ist alles irgendwie selbstverständlich. Der Wolf nutzt die Sprache zum Täuschen und die Katze zur Gestaltung. Und sie gestaltet eben, wie sie das möchte. Oh Gott, ich liebe Katzen immer mehr. Ich habe sie vorher schon geliebt, je mehr ich drüber rede, desto mehr.
Gewisse Parallelen zu dir sehe ich da auch gerade, muss ich gestehen.
Das nehme also, ich als Kompliment.
Ja, so ist es auch gemeint.
Im Hinblick auf Geschlechter und Sozialbilder, die ja auch im Märchen immer mitschwingen, sind diese drei Tiere auch interessant. Der Wolf ist eindeutig männlich. Er ist der Außenseiter, der Gefährliche. Der Hund ist meistens auch maskulin, soldatisch, loyal, treu. Die Katze hingegen kann sowohl männlich als auch weiblich sein.
Deswegen ist wahrscheinlich in der Übersetzung von Basili auch die Kätzin, weil die Katze als Sammelbegriff weiblich von der Grammatik her ist. Aber es ist eine weibliche Katze. Das wäre redundant eigentlich. Richtig. Aber ne, dann Kätzin ist so eine ganz geschickte Zwischenlösung, finde ich. Ne?
Aber auch da sehen wir, die Katze ist also deutlich individueller. Kurzes Fazit, und ihr könnt ja gerne sagen, vielleicht habt ihr auch noch eigene Gedanken oder was zu ergänzen. Der Hund bestätigt den Menschen, der Wolf bedroht ihn, die Katze relativiert ihn eigentlich.
Hast du schön kommuniziert. Ja, kann man so stehen lassen.
Ohne Hund gibt es keine Ordnung, ohne Wolf keinen Konflikt und ohne Katze eben keine Ambivalenz.
Ja.
Das einzige Problem, das eine Katze ohne den Menschen hat, ist, wie macht sie die Dose auf?
Ja, genau.
Also würde ich schon als Fazit sagen, das komplexe Wesen einer Katze spiegelt sich durchaus im Märchen wieder.
Ja.
Wie beim Hund oder eben auch beim Wolf haben wir diese Beziehung zwischen Mensch und Katze durchaus abgebildet. Nur anders als bei Wolf und Hund ist diese Beziehung eben weniger in eine bestimmte Richtung ausgelebt, sondern deutlich vielschichtiger, deutlich komplexer. Und zum einen wird man damit sowohl diesem vielschichtigen Wesen dieses Tieres auch gerecht, aber auch diesen vielschichtigen Beziehungen, die es zwischen Katze und Mensch gibt. Ich finde, in dem Ganzen klingt trotzdem immer an, dass wir als Menschen dieses Tier eben nicht zu 100% ergründen können und sie eben nicht von unserem Wohlwollen abhängig ist, sondern wir von ihrem.
Und die Hauskatze gilt ja als domestiziertes Tier, aber so richtig gezähmt ist sie ja trotzdem eben, nicht. Ne?
Genau.
Also ich meine, wenn ein Hund beißt, dann lassen wir ihn einschläfern im Zweifelsfall, wenn das nicht besser wird. Bei der Katze musst du halt immer damit rechnen, dass richtig. Du mal ein Pflaster bekommst.
Und dann sagst du eben, das macht gar nichts, ich habe bestimmt was falsch
gemacht. Genau.
Genau. Wenn du beißt, hast du einen Grund, meine
ja,
Süße.
Genau. Mach du das mal.
Also. Ja, also kann man schon sagen, was wir ja zum Thema Tiermärchen hatten und auch zum Thema Wolfemärchen hatten. Also diese Realität nähert sich im Märchen schon an. Also das wird narrativ schon aufgegriffen, oder?
Ja, und das war mir vor dieser Folge gar nicht so krass klar.
Nee, mir in dem Ausmaß auch nicht.
Und ich finde das auch wirklich spannend, weil das ja auch so alte Texte sind und trotzdem das irgendwie da so auch heute dann noch aktuell ist.
Also findest du, dass sich das lange, lange, lange Warten gelohnt hat?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Vor allem auch, dass es tatsächlich so viele Märchen gibt, wo irgendwie eine Katze eine Rolle spielt.
Ja.
Damit habe ich gar nicht gerechnet. Mir war das gar nicht so präsent. Ich meine, den Wolf zum Beispiel, der ist ja eigentlich sehr präsent durch sehr berühmte Märchen. Mhm. Aber wenn du mich jetzt gefragt hättest, was gibt es für ein Katzenmärchen, wäre mir halt nur Gestiefelter Kater eingefallen.
Und die Bremer Stadtmusikanten, da tritt ja auch die Katze.
Stimmt, da tritt auch eine Katze auf.
Genau,
stimmt.
Aber ansonsten spontan hätte ich jetzt auch nicht
gewusst. Nee, so, also wirklich bekannte Katzenmärchen müsste ich jetzt auch überlegen, tatsächlich. Nee, fällt mir jetzt auch.
Und deswegen fand ich das so interessant, dass es da wirklich auch so viele gibt und auch so unterschiedliche.
Ja, und ich finde halt wieder mal spannend, dass wir auch hier sehen, es sind eben nicht nur diese universellen großen Themen wie Liebe, Gier und weiß ich nicht was, die im Märchen einen Spiegel finden, sondern es werden wirklich auch Beziehungen zu anderen Lebewesen reflektiert. Und das zum Teil wirklich in einer Form, wo du sagst, noch heute, 500, 600, 200 Jahre später, können wir da irgendwie eine Lebenswirklichkeit draus erkennen.
Also was wir heute zum Teil schon geleistet haben, wie damals ja auch schon in der Tiermärchenfolge mit dem alten Sultan, nämlich das Verhältnis zwischen Mensch und Tier, vor allen Dingen zwischen Mensch und Haustier, finde ich, das birgt, glaube ich, noch so viel Potenzial, dass wir das in einer zukünftigen Folge auf jeden Fall nochmal aufgreifen müssen. Ich habe dazu passenderweise auch schon ein Buch im Regal stehen.
Sehr gut. Naja, und wir haben ja auch so noch ein paar Tiere, um die es auch mal gehen könnte.
Definitiv.
Ne?
Ja, und ich glaube, in nicht allzu ferner Zukunft wird ein Tier ja auch behandelt, wenn ich mich nicht völlig irre.
Ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
Dann klären wir das jetzt gleich beim Borschtessen. Den gibt es jetzt nämlich gleich von mir. Der steht schon fertig gekocht auf dem Herd und muss nur noch aufgewärmt werden.
Sehr gut. Dann würde ich sagen,
ein Abschluss-Miau. Alle zusammen bitte.
Miau! Sansi und Aria wären stolz auf uns.
Auf jeden Fall.